Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gute Lars.
Gute Kai.
Na, wie geht's dir heute?
Oh, mir geht's gut. Und dir?
Ja, doch, soweit. Wir haben ja jetzt die Messe ad acta gelegt, die Spiel, und wir sind ja auch jetzt die eine oder andere Woche ins Land gegangen seit der Messe. Muss sagen, ich habe mich jetzt doch einigermaßen wieder erholt von der Messe. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Du hast ja auch ein bisschen gelitten.
Ja, aber mir geht es mittlerweile auch wieder richtig gut. Ich bin auch wieder fit. Und
sehr gut.
Ja, du sagst es, die Messe liegt hinter uns und wir haben heute so das erste Spiel, über das wir reden, was wir von der Messe haben.
Ja, genau. Wir hatten ja schon auch in der ein oder anderen Messefolge darüber gesprochen, dass wir ja das ein oder andere gute Gespräch auch mit Frosted Games hatten und dass wir ja die Spiele, die bei Frosted Games dieses Jahr auf der Neuheitenschau waren und generell bei Frosted halt im Angebot sind, uns sehr zusagen. Und ja, da hatten wir halt ein Auge auf One-Hit Heroes gelegt. Und das hat uns ja optisch erstmal schon ganz, ganz okay gefallen. Und ja, das haben wir eben auch als Pressemuster mitbekommen.
Richtig, da hatten wir ein sehr interessantes Gespräch mit dem Stefan und er hat uns das mitgegeben. Und ich hoffe, er hört sich's gerade an. Und ja, wir haben es gespielt und wir machen jetzt unsere erste Folge darüber.
Genau, also wie immer, Disclaimer, das haben wir ja jetzt schon häufiger gehabt, wenn wir irgendwie ein Pressemuster bekommen haben. Einfach wie immer der Disclaimer, dass das trotzdem immer noch unsere eigene Meinung ist. Also wir machen keinen Paid-Content, das ist immer noch unsere freie Meinung. Das hatten wir ja auch, glaube ich, in der Messefolge zum Samstag, wo wir mit dem Stefan von Frosted Games ja auch länger gesprochen hatten, hatten wir das ja auch schon erwähnt, dass wir vielleicht jetzt häufiger auch was mit den Spielen von Frosted Games machen. Und dass wir aber auch das mit Frosted Games besprochen haben, dass das eben trotzdem noch unsere eigene Meinung ist und eben nicht jetzt nur, weil wir das Ding halt als Pressemuster bekommen haben, jetzt das Spiel in den Himmel loben werden.
Genau, es gibt keine Einflussnahme, es gibt keine redaktionelle Kontrolle von uns oder wir schicken es vorab irgendwohin, das alles gibt es nicht. Was passieren könnte, da ist jetzt die Frage, wie Frosted Games so drauf ist. Sie könnten uns halt kein weiteres Spiel zur Verfügung stellen. Das wäre das, was passieren könnte. Aber ich glaube, so sind sie nicht drauf. Ich glaube, die sind ganz froh, wenn wir ein bisschen über ihre Spiele sprechen.
Ja, das glaube ich auch. Ich denke, prinzipiell ist es ja so, dass, das haben wir ja, glaube ich, auch schon in einer der Folgen erwähnt, dass das so ein bisschen in Konkurrenz stand, dieses One-Hit Heroes, auch zu dem Bossfighters QR, was ja auch ein Boss-Battler ist, eher so im Familiensegment, sage ich mal, Familienspielsegment ansiedelnd. Und wir hatten ja auch bei uns auf dem Discord schon die eine oder andere Diskussion und das eine oder andere Interesse an dem Spiel wurde ja schon gefragt, weil wir ja auch immer mal wieder ein paar Bilder in Discord und auf Instagram gepostet haben zum Spiel, ob wir darüber auch eine Folge machen. Und da haben wir ja auch relativ schnell gesagt, dass wir da auf jeden Fall Bock haben, eine Folge drüber zu machen, einfach weil wir es mitbekommen haben und uns auch ganz gut gefallen hat. Das können wir, glaube ich, hier an der Stelle schon mal sagen. Und deswegen, ja, sind wir heute hier und nehmen die Folge auf.
Die Fakten. Ja, wie wir in der Einleitung schon gesagt haben, wir reden über One-Hit Heroes. Was ist One-Hit Heroes? Es ist ein kooperativer Boss-Battler mit so Deckbuilding-Elementen und mit Drafting-Elementen. Es gibt zwei Episoden und die werden so zusammenhängend durchgespielt. Und es sind eher so One-Shots und keine so richtig zusammenhängenden Kampagnen. Aber ich denke, dazu kommen wir noch. Wir machen heute vielleicht das noch als Info. Wir machen heute auch einen Spoiler-Teil hinten dran. Da können wir ja darüber dann auch sprechen.
Genau, aber die zwei Episoden, die in der Grundbox mit drin sind, die spielt man jetzt nicht zusammenhängend, ne? Also es ist quasi zweimal eine Episode und jede Episode ist quasi abgeschlossen und nach jeder Episode, wenn du sie durchgespielt hast, resettest du quasi das Spiel.
Genau. Das Erscheinungsjahr ist 2025. Verlag Publisher, also im Original ist es von Wiggles 3D oder Wiggles 3D. Das sind auch die Macher von Five-Minute Dungeons. Das war eines der ersten kooperativen Spiele, was wir so gespielt haben, glaube ich, nach Pandemie, ne?
Ja, das tatsächlich war, glaube ich, mitunter mein allererstes kooperatives Brettspiel tatsächlich. Das ist ja tatsächlich noch eher wie so eine Art Partyspiel, wo du quasi 5 Minuten Zeit hast, um irgendwie einen Boss wegzuklatschen mit irgendwie Karten. Super, super simpel. Du hast immer nur 5 Minuten Zeit, deswegen eben 5-Minute Dungeon. Da gibt's mittlerweile ja schon den nächsten Teil auch mit 5-Minute Mystery. Ich weiß, dass das bei mir im Bekanntenkreis auch immer sehr gut ankam, vor allem für die, die halt irgendwie nicht Vielspieler sind, ja.
Ja, okay. Wir haben es im Urlaub gespielt tatsächlich, da hast du es mitgenommen.
Ja.
Okay, aber wie kommt jetzt Frosted Games ins Spiel? Frosted Games macht die deutschsprachige Lokalisierung, also die Lokalisierung für den deutschsprachigen Markt. Und die Spielerzahl, die ist angegeben mit 1 bis 4. Die Community bei BoardGameGeek sagt auch 1 bis 4 und Best 2 bis 3. Wir haben es jetzt mit 2 gespielt. Ich kann mir 3 auch noch ganz gut vorstellen. Bei 4 wird es schon im Vorstellungsvermögen schwierig. Da kommen wir vielleicht auch bei den Mechaniken dazu, aber das stelle ich mir schwierig vor.
Ich glaube, dass das durchaus ein Thema ist, was wir auch in den, wenn wir über die Mechaniken sprechen, auch nochmal besprechen werden. Wie du sagst, wir haben es jetzt eigentlich immer nur zu zweit gespielt, aber genau, die Frage ist halt, warum spielt sie es halt vielleicht besser zu zweit oder zu dritt als zu viert? Ich denke, da können wir dann einfach in den Mechanikenteil auch nochmal drauf eingehen. Aber ich hätte auch gesagt, dass zu viert es doch auch einigermaßen schwierig wird, so ein bisschen Stichwort Downtime. Da können wir ja dann einfach im Mechanikenteil auch nochmal drüber reden.
Genau. Die Spieldauer, die ist angegeben mit 15 bis 60 Minuten pro Partie. Und ich denke mal, bei Partie ist dann tatsächlich ein Boss mit den 15 Minuten gemeint. Und die 60 Minuten sozusagen eine dieser Episoden. Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, innerhalb einer Episode ein Save zu machen in der Schachtel. Dafür ist sie ja vorbereitet, grundsätzlich. Ich verstehe nicht. Also ich glaube nicht, dass es das grundsätzlich braucht, oder? Also die sind so flüssig durchgespielt eigentlich. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Save-Game-Option braucht.
Ja, höchstens, wenn du halt irgendwie weg musst und verlierst halt irgendwie mittendrin 1-2 Mal innerhalb von einer Episode, weil eine Episode ja immer aus 4 Bossen besteht, dann könnte ich mir halt schon vorstellen, wenn du dann irgendwie noch einen anderen Termin hast oder so, dass du halt sagst, okay, ich speichere jetzt meinen Vorschritt bis zum 2. oder 3. Boss und mach dann halt das nächste Mal noch den Endboss. Aber prinzipiell ist das eher so ein One-Shot, was man mal gut irgendwie als Absacker oder als Starter in den Abend, in den Spieleabend mit reinbauen kann. Ich denke auch, dass das mit 15 bis 60 Minuten wirklich pro Episode gemeint ist. Klar, wenn man es irgendwie das erste Mal spielt, dann ist es natürlich schon so, dass man sich erstmal mit den Regeln befassen muss. Da sprechen wir ja auch nochmal drüber dann, wie eingängig das Ganze ist. Aber prinzipiell, denke ich, kommt es schon ganz gut hin. Wir haben es ja auch durchaus mehrfach durchgespielt, ne?
Genau. Altersempfehlung. Es ist die grundsätzliche Empfehlung ist 10+. Die Community sagt 8+. Und das ist auch sehr spannend. Wir hatten ja ein Gespräch, wie wir gesagt haben, mit dem Stefan. Und eigentlich möchte Frosted Games das Spiel auch so ein bisschen positionieren, eher für das ja Jüngere, also halt auch ab Kinder sozusagen. Ich denke, es ist von Vorteil, wenn man lesen kann. Es ist zwar auch nicht zwingend, weil man kann auch vorlesen, was hinten draufsteht. Also wenn einer von den beiden Teilnehmenden lesen kann. Ansonsten wird viel mit Bildsprache gearbeitet, von daher kann ich es mir tatsächlich vorstellen. Und auch so von den Mechaniken kann ich es mir eigentlich schon auch im Kinderalter vorstellen, oder? Also du hast jetzt einen 6-Jährigen, 7 ist er jetzt geworden, oder?
Er ist jetzt frisch 7. Ich wollte gerade sagen, ja, letzten Freitag an Halloween.
Ich weiß nicht, würdest du es dir zutrauen, mit ihm zu spielen? Ist vielleicht noch ein bisschen jung, oder?
Genau, ich hätte auch gesagt, der ist jetzt, wie gesagt, der gerade erst 7 geworden und wir spielen schon auch immer Spiele, die meistens so für 1-2 Jahre ältere Kiddies auch schon gedacht sind. Aber prinzipiell würde ich, glaube ich, schon empfehlen, dass die Kinder halt am besten lesen können, weil sonst wird es tatsächlich ein bisschen fiddelig, weil ja, das Spiel ist weitestgehend sprachneutral, aber auf den Karten, also auf den Charakterkarten steht schon ein bisschen was an Text drauf und da ist es halt einfach ein bisschen schwerfällig, wenn du halt natürlich immer die Karten vorlesen musst und dann noch ein bisschen erklären musst, was es bedeutet. Das wäre, glaube ich, ein Thema bei meinem Sohn, weil er jetzt gerade erst dieses Jahr die Schule gekommen ist und gerade erst am Lesen lernen ist. Aber ich sag mal so, in einem Jahr, das ist ja auch die Community-Empfehlung mit 8+, könnte ich mir das schon vorstellen, wenn er halt lesen kann und halt irgendwie so ein paar Bosse klatschen. Ich glaube schon, dass ihm das sehr gut gefallen wird tatsächlich.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, es ist nicht zu gewalttätig und so. Also ich glaube, das haut ganz gut dann hin. Da kommen wir auch direkt zur Komplexität, also das BGG-Rating. Da ist eine 1,71. Sag mir, wenn ich mich irre, aber das ist nach unseren Kinderspielen das in Anführungsstrichen seichteste Spiel, das wir hier besprechen, oder?
Ja, ich glaube schon tatsächlich. Und ich denke, da werden wir dann auch im Laufe der Folge immer mal wieder drauf eingehen, dass man halt immer so ein bisschen auch eruieren muss, was das Spiel am Ende des Tages sein will. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass Frosted selbst ja auch schon gesagt hat, dass sie damit eher so ein bisschen in die Familien-Kinderspielrichtung wollten, um so ein bisschen das Spiel zugänglich auch zu machen für jüngere Familien. Und dementsprechend hat es natürlich nicht den Komplexitätsgrad wie jetzt irgendwie ultra komplexe Dungeon Crawler, die wir auch teilweise schon gespielt haben. Dementsprechend glaube ich, kommt die 1,71 ganz gut hin. Ich hätte vielleicht sogar fast gesagt, ich würde es sogar, glaube ich, noch ein bisschen darunter sehen. Eher so Richtung 1,5, weil, also, wir haben ja schon auch einige Spiele jetzt gespielt, auch mit meinem Sohn, und ich fand die Regeln jetzt schon sehr, sehr eingänglich und gar nicht kompliziert.
Ja, da bin ich auch komplett dabei, ja. Und dann kommt das BGG-Rating und da muss ich ganz ehrlich sagen, eine sehr solide 7,7 bei zwar erst 181 Bewertungen. Damit ist es noch nicht offiziell stark gelistet, aber 7,7 ist ein sehr, sehr stabiles Rating.
Ja, das war ja auch was der Stefan von Frosted uns so ein bisschen auch erzählt hat, als wir mit ihm über das Spiel gesprochen haben, dass schon ja die Ambition auch ist, dass das Spiel vor allem im deutschsprachigen Markt oder generell auch auf der Welt halt einfach bekannter wird. Und deswegen hat er uns das ja auch mitgegeben, weil wir gesagt haben, wir würden es auf jeden Fall mal spielen. So ein One-Shot-Ding können wir immer mal ganz gut mit reinschieben. Und generell ist ja auch unsere Community auch öfters mal interessiert an nicht immer den komplexesten Titeln der Welt, sondern eben auch mal so ein paar seichtere Titel, was es ja definitiv ist. Von daher finde ich, dass es definitiv wert ist, auch hier in der Folge zu erwähnen. Und ich finde das Rating auf jeden Fall auch definitiv gerechtfertigt. Das, so viel kann man, denke ich, schon mal spoilern. Vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Also es ist definitiv wirklich ein ganz gutes Spiel. Wie du gerade gesagt hast, ne, die Anzahl der Ratings ist halt einfach noch nicht so hoch, was halt schon zeigt, dass es halt noch nicht so viel Traction hat, was wir ja vielleicht mit der Folge heute und danach noch ändern werden.
Der nächste Punkt, den wir immer machen, ist die Verfügbarkeit. Und da hast du diesmal einen sehr einfachen Part.
Ja, das stimmt, ja. Ich hatte mal geguckt, auf dem Sekundärmarkt kriegst du das fast gar nicht. Wenn du auf dem Sekundärmarkt guckst, das ist ja dann der nächste Punkt, dann findest du meistens die englische Variante, die ja über Crowdfunding auch finanziert wurde. Aber prinzipiell ist die Verfügbarkeit super easy über den Frosted Games Shop, weil Frosted Games ja den Vertrieb in Deutschland übernommen hat von dem Spiel. Auf Deutsch, in deutscher Sprache auch erhältlich, für 35 Euro im Frosted Games Shop aktuell auch verfügbar und auch lieferbar, was ich vorhin herausgesucht hatte.
35 Euro finde ich auch einen sehr fairen Preis für das, was man bekommt.
Ja, ich denke, da werden wir ja vielleicht im Fazit auch nochmal zu kommen, so ein bisschen Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. Wie wir das so ein bisschen sehen, und ob da vielleicht, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ob da noch zusätzlicher Content irgendwie noch mit dazukommt, das würde ja hier auch ganz gut passen, mit irgendwie Erweiterungen. Da werden wir ja, denke ich, dann einfach am Ende der Folge nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Wollen wir noch über Crowdfunding-Kampagnen reden? Also es gibt ja einmal die alte Kampagne von Wiggles.
Wiggles 3D, ja.
Die tatsächlich ein bisschen umfangreicher war als das, was man im Handel jetzt bekommen kann. Also da waren 6 Helden dabei und 3 Episoden, wenn nicht sogar 4, weil man noch so ein bisschen mit einer Tutorial-Mission, habe ich was gehört, ich müsste aber lügen, aber 3 vollwertige Episoden auf jeden Fall. Hier bekommt man halt 2 und 4 Helden.
Genau, also das Ganze wurde über Kickstarter finanziert, was auch wieder erklärt, warum das mir durch die Lappen gegangen ist, weil ich einfach Kickstarter, ja, keine Ahnung, da finde ich irgendwie nicht proaktiv Spiele und leider werden mir da auch oft nicht welche empfohlen. Aber prinzipiell, wie du gesagt hast, ne, das wurde über Crowdfunding finanziert, vor, ich glaube, 2 Jahren ungefähr. Und die Kampagne war auch meiner Meinung nach einigermaßen erfolgreich. Die haben knapp 180.000 Euro eingenommen bei insgesamt knapp 3.500 Bäckern. Ich denke, das ist alles in allem schon recht erfolgreich. Und wie du sagst, ne, es gab halt ein paar Crowdfunding-Exclusives, die eben dann nur über die Kickstarter-Kampagne vertrieben wurden. Da ist, glaube ich, ein Epilog mit dabei, 2 weitere Helden mit dabei und eben noch eine weitere Episode mit dabei. Die haben wir jetzt nicht. Ne? Wir haben das, was im Base Game ist, was eben auch im Frosted Games Shop vertrieben wird. Deswegen können wir da jetzt auch inhaltlicher Natur eben gar nichts zu sagen.
Genau. Und dann gibt es noch eine Solo-Player-Erweiterung, habe ich gesehen.
Okay.
Da gibt es wohl eine Vorbestelleraktion oder gab es eine Vorbestelleraktion? Ich guck gerade mal, ich versuche gerade mal selbst gerade vorzubestellen. Nee, keine Ergebnisse. Okay. Also scheinbar gab es eine Solo-Vorbestelleraktion. Also es wird demnächst wohl auch einen Solo-Modus geben. Da gibt es dann so einen Hund wohl, der da irgendwas zu tun hat. Ein treuer Begleiter, der dann scheinbar den zweiten Player übernimmt als NPC oder so in der Richtung. Kann ich aber nichts dazu sagen, haben wir nicht gespielt.
Genau, also wie du sagst, dazu können wir nichts sagen und auch zu dem Content, der halt Crowdfunding exclusive war, können wir auch nichts zu sagen. Das, ja, da können wir eben nichts drüber erzählen. Aber prinzipiell vielleicht noch so zum Abschluss der Faktensektion, was wir auch immer machen, ist so ein bisschen, wie lange dauert der Spielaufbau? Ich denke, auch da können wir sagen, dass es ein, ja, auch vom Material her natürlich jetzt nicht ein krass umfangreiches Ding ist, aber prinzipiell ist es schon so, ich würde sagen, so knapp in 5 Minuten ist das Ding auf den Tisch gebracht. Also es geht wirklich super schnell. Man sucht sich einen Helden aus, sucht sich eine der beiden Episoden aus und kann mehr oder weniger direkt loslegen, ne? Also es ist wirklich relativ schnell auf den Tisch gebracht.
Artwork und Komponenten. Und ich würde sagen, in guter alter Tradition beginnen wir auch direkt mit dem Artwork. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat vielleicht zum Beschreiben, es hat so einen leicht comichaften Stil, nicht leicht comichaften, komplett comichaften Stil. In so einem sehr frischen und auch mit frischen Farben und ich muss ganz ehrlich sagen, so in Abgrenzung zu Decent, was ich ja sehr mag, wo es eher so dieses dreckige Comichafte ist, oder auch zu Under Our Sun, wo es so dieses düstere Comichafte ist, ist es hier einfach ein sehr freundliches Comichafte, also sehr, sehr freundlicher comichafter Stil. Und mir gefällt er wirklich.
Ja, absolut. Es ist eher so ein bisschen, ist kinderfreundlicher, familienfreundlicher jetzt im Vergleich zu Descent. Ich finde, der Vergleich ist tatsächlich gar nicht so schlecht, weil Descent ja auch schon einigermaßen comichaft war, so ein bisschen düsterer, vielleicht dreckiger, wie du gesagt hast. Aber prinzipiell, glaube ich, geht das auch mit der Prämisse einher, die ja Frosted auch damit erreichen wollte, dass es allgemein einfach ein bisschen kinder- und familienfreundlicher ist. Das haben sie, denke ich, auf jeden Fall gut geschafft. Was mir auf jeden Fall gut gefallen hat, ist, dass jede Karte auch ein individuelles Artwork hat. Das haben wir ja auch nicht immer. Das fand ich gut und ich fand auch das Artwork an sich in den, vor allem in den Charakterkarten oder auch in den Kartenpacks, da kommen wir ja später nochmal zu, fand ich halt auch so ein bisschen humoristisch angehaucht. Also es war auch alles immer so, man hat immer auch irgendwie ein Schmunzeln noch auf dem Gesicht gehabt, wenn man sich so manche Karten angeguckt hat. Prinzipiell ist es natürlich schon eher, glaube ich, so von dem, was wir sonst so spielen, eher ein bisschen familienfreundlicher. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, fand ich das Artwork, haben sie es gut geschafft, da ihren eigenen Artstyle zu schaffen in dem Spiel.
Ja, und was du gerade gesagt hast, ist für mich ein ganz großer Pluspunkt, weil ich das ja tierisch mag, dass dieses Spiel sich selbst halt nicht so ernst nimmt, sondern dass überall so ein bisschen Humor, die Bosse haben so ein bisschen Humor da in den Texten, die da dabei sind. Die Angriffe oder die Ausrüstungen sind ein bisschen humoristisch. Man hat immer so ein leichtes Augenzwinkern oder so ein leichtes Lächeln auf den Lippen und das gefällt mir einfach. Es ist für das, was das Spiel scheinbar sein möchte, für dieser kleine Boss-Battler, den man zwischendurch mal spielen kann, dafür ist es genau der richtige Ansatz, finde ich.
Ja, und vor allem, wenn halt die Idee auch wirklich ist, dass man, und das ist ja wirklich auch der Fall, dass man das einfach auch mal mit Kindern spielen möchte, die so zwischen 8 und 11, 12 Jahren alt sind, da haben sie das halt wirklich diesen Sweet Spot geschafft zwischen, es ist halt immer noch irgendwie, wir klatschen immer noch einen Boss um, aber ohne jetzt irgendwie gewalttätig dabei zu wirken. Und ich finde, das haben sie mit dem Artwork auf jeden Fall gut transferiert und ja, also das ist natürlich immer alles ein bisschen subjektiv und Geschmackssache. Ich glaube, uns beiden hat es jetzt generell ganz gut gefallen. Auch auch das Artwork auf der Box. Ich finde, das steht auch gut im Schrank, im Kallax. Das, finde ich, hat uns ja auch ganz gut gefallen. Von daher, finde ich, haben sie hier wirklich einen ganz guten Job gemacht, das vor allem auch kind- und familiengerecht zu machen. Ja, ich denke, das war ja auch so ein bisschen die Prämisse.
Es ist halt so ein Ding, ich gehe davon aus, niemand erwartet hier so einen Boss-Battler à la, weiß nicht, Slay the Spire oder irgend sowas Ernsthaftes, Hartnäckiges. Und wenn man mit den richtigen Voraussetzungen rangeht, denke ich, trifft es genau den richtigen Sweet Spot. Es ist albern genug, aber also lustig genug, aber wird nicht albern. Und aber auch ein bisschen ernster in den Mechaniken, aber nicht zu ernst, um kompliziert zu werden. Also ich finde, es ist ein richtig cooler Sweet Spot, den sie treffen.
Ja, man merkt, dass du Slay the Spire noch nicht gespielt hast, weil
das macht es
tatsächlich ähnlich. Ja. Ich finde das Artwork gar nicht so unähnlich. Natürlich ein bisschen runtergedampfter vom Artwork her, glaube ich, bei Slay the Spire. Aber das ist ja auch so ein bisschen humoristisch angehaucht, alles in allem. Aber ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass das hier wirklich gut gelungen ist. So eine gute Mischung einfach zwischen dem, was das Spiel sein möchte, ein bisschen kindgerecht, familiengerecht, aber trotzdem eben diese Prämisse eines Boss-Battlers nicht zu verlieren.
Okay, wir haben jetzt genug Positives gesagt. Jetzt müssen wir mal ernst werden. Wir müssen über die Playerboards reden.
Oh ja.
Also vielleicht, damit sich die Leute das vorstellen können. Wir haben eine Pappe und eine, also wir kommen beide aus ein bisschen aus dem Pharma-Bereich. Wir wissen, was eine Tiefziehfolie ist. Und es ist de facto eine Tiefziehfolie. Also eine Folie, die formgepresst ist oder formgezogen ist und die dann über diese Pappe übergestülpt wird. Und ich traue es mich kaum zu fragen, aber wie fandest du das? Also ich weiß ja, wie du reagiert hast, als du es gesehen hast. Du wolltest es auseinander machen, weil du gedacht hast, das ist Verpackungsmaterial.
Das wollte ich tatsächlich gerade sagen, dass wir das Spiel ja ausgepackt haben zusammen an dem ersten Abend, als wir es aufgemacht haben. Und ich ja wirklich dachte, dass das Teil des Verpackungsmaterials ist und mir gar nicht sicher, also gar nicht gecheckt habe, dass das Teil des Playerboards ultimately ist. Dementsprechend, ja, wie du sagst, ich war mega überrascht, habe das so in der Art, glaube ich, auch noch nirgendwo anders gesehen bisher in keinem anderen Spiel. Und ja, es ist natürlich jetzt von der, ja, sowohl von der Tischpräsenz her als auch von der Schönheit eines Playerboards, und wir sind ja beide auch oft so, dass wir Double-Layer-Playerboards eigentlich echt ganz schön finden. Das hätte hier natürlich auch gut gepasst. Ne? Von daher, das war tatsächlich was, das hat ja auch schon der ein oder andere bei uns im Discord angemerkt, dass es so vom Playerboard her natürlich jetzt nicht das Hübscheste ist am Ende des Tages.
Ich finde das sehr faszinierend, wie du sagst, dass du es für Verpackungsmaterial gehalten hast. Du warst gerade dabei, es abzuziehen zu wollen.
Tatsächlich. Ja,
also, das Ding ist, Ich verstehe den Punkt völlig. Ich habe es ja auch in unserem Discord, wie du sagst, gelesen, dass es da Leute gab, die gesagt haben, ich habe auch schon schönere Playerboards gesehen. Und ich habe auch schon Beiträge von anderen gehört, die sagen, es ist echt nicht das Beste. Und auf der anderen Seite muss man halt auch ganz ehrlich sagen, wir reden ja hier immer noch von 35 Euro. Nagelneu vom Händler. Und so eine Playerboards so zu machen, ist halt eine unfassbar gute Variante, um Preise zu senken. Wenn du das Double Layer machst und am besten dann noch heldenbezogen, also vier verschiedene Optiken in Double Layer, Pappboards und so weiter, dann ist der Preis nicht haltbar. Und so wie es jetzt gemacht ist, ist es halt scheinbar möglich, es zu produzieren und auf den Preis zu halten. Weil am Ende, wenn wir das Spiel für 70 Euro im Markt finden, meckert auch jeder rum.
Eben, also das, denke ich, ist halt auch wieder so das Thema, was wir vorhin schon gesagt haben, dass wir werden ein paar Mal darauf eingehen, so was möchte das Spiel eben sein, und es möchte halt eben nicht jetzt dieses Premium-Nized Komponentending sein. Und wie du sagst, ne, das hat natürlich auch einen betriebswirtschaftlichen Sinn, der da dahinter steckt. Und am Ende des Tages sind es halt viermal die gleichen Playerboards. Und eben keine Double-Layer-Playerboards. Das hatten wir ja jetzt auch schon in Interviews mit hier Nemesis Games, Tabletopper Games, die ja bei uns im Podcast auch schon zu Gast waren. Die haben das ja auch schon berichtet, dass eben diese Double-Layer-Playerboards einfach extrem kostenspielig sind. Und dementsprechend kann ich natürlich auch verstehen, dass sie es hier halt nicht gemacht haben. At the same time müssen wir das natürlich jetzt nicht unglaublich schön finden, aber es ist halt wirklich, was man sagen muss, ist, es ist wirklich unglaublich funktional. Ne? Also es funktioniert. Also
absolut zweckmäßig.
Genau, die Karten passen wunderbar rein, die slottet man in dieses Plastik-Inlay dieser Boards rein, also das funktioniert alles. Und es ist, wie soll ich sagen, es ist natürlich auch wiederverwertbar. Ne? Das heißt, nehmen wir mal an, es kommt vielleicht irgendwann nochmal eine Erweiterung raus mit zusätzlichen Helden, da musst du halt nicht nochmal neue Boards drucken, sondern druckst halt einfach ein paar Karten, die du eben genau in dieselben Playerboards reinslotten kannst. Das heißt, du hast pro Held ja auch eine Charakterkarte, und die slottest du eben in eine dieser Kartenslots rein und hast halt eben kein Charakterbild oder so auf dem Tableau, und das macht's halt wiederum wiederverwertbar für jedwede Erweiterung, die da kommen, was am Ende ja auch irgendwie der Community wieder zugutekommt, weil das auch bedeutet, dass Erweiterungen nicht so kostenspielig sein werden, wie sie es vielleicht in anderen Spielen sind.
Genau, absolut. Und dann auf der anderen Seite haben sie, also es ist nicht so, dass sie bei diesem Spiel nur den Rotstift angesetzt haben. Also zum Beispiel haben sie diese Plastik-Tokens, die sie dabei haben, die finde ich ganz nett. Die sind auch in unterschiedlichen Formen, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Größen, also fand ich ganz nett gemacht. Die Karten sind nicht die schlechtesten Karten, die ich je in der Hand hatte. Also es waren keine reinen Pappkarten, oder? Es waren auch Plastikkarten.
Plastik weiß ich jetzt gar nicht. Ich fand schon, dass sie relativ dünn waren. Also, aber wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht, was vielleicht kein guter Vergleich ist, mit Nemesis Games, mit Uprising, was wir ja zuletzt gespielt hatten, da waren natürlich die Karten schon nochmal eine andere Qualität, sage ich mal. Aber prinzipiell haben wir es ja jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, 2-3 Mal komplett durchgespielt, beide Episoden in verschiedenen Heldenkombinationen, und die Karten waren immer noch in einem guten Zustand. Und am Ende des Tages, wenn wir das jetzt noch häufiger auf den Tisch bringen, sind die Karten eh gesleeved. Von daher, ja, tut das auf jeden Fall dem Spiel keinen Abbruch.
Und dann haben wir noch diese Boss-Tableaus, oder wie man es auch nennen möchte, was halt ein bisschen größere Pappkarten sind. Die waren auch, die Grafiken haben mir gefallen, die Erklärung hinten drauf, also die haben für jeden Boss genau erklärt, wie die Mechaniken funktionieren, haben noch ein paar Hinweise gegeben, die für den Boss besonders relevant sind. Also ich fand, das war echt gut gemacht.
Ja, ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz auf die Marke auch zu sprechen kommen. Okay. Du hast es ja auch schon gesagt, war auch wirklich positiv, dass sie da keine, wie es in vielen anderen Spielen ist, irgendwelche Papp-Tokens gemacht haben. Ja. Weil man muss sich das ja auch so vorstellen, dass diese Schadensmarker, das sind zwei verschiedene, es gibt einen leichten Schadensmarker und einen schweren Schadensmarker. Davon sind jeweils 35 mit drin, die sind so aus Plastik, Acryl. Und die slottet man eben auch in sein Playerboard ein, in seine Akro-Leiste. Da kommen wir dann später darauf zu, wie das funktioniert. Und da muss ich wirklich sagen, wenn du da halt Papp-Tokens gemacht hättest, die friemelst du halt 3-4 Mal da raus und dann hast du überall irgendwo schon, lösen die sich schon in sich selbst auf. Deswegen fand ich das auf jeden Fall eine gute Art, da halt eben nicht irgendwie aufs Geld zu gucken, sondern hier wirklich halt Komponenten zu nehmen, die halt auch nachhaltig Sinn machen in dem Spiel.
Ja, du hast schon recht, du fummelst die da aus diesen Vertiefungen raus. Dann löst du die Deckschicht ab und dann ist der Print dann runter, dann fächern die sich so richtig auf, ne? Hast du recht.
Ja, genau.
Hält dir noch was? Ah ja, eins wollte ich dich noch fragen, weil du hast hauptsächlich damit gearbeitet, die Anleitung. Kannst du uns ein bisschen was zur Anleitung sagen?
Habe ich auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste gehabt. Die Anleitung ist quasi, man muss sich das vorstellen, wie ein DIN A4 Buch, nur einmal in der Mitte durchgeschnitten. Also quasi trotzdem noch DIN A4 von der Größe her. Aber von der Breite her einmal so eine halbe DIN A4 Seite quasi. Und das macht's relativ handy, also man hat die relativ gut in der Hand. Und ja, ich weiß gar nicht, es sind, glaube ich, knapp 15 Seiten, aber alles relativ groß geschrieben mit viel Bildern. Am Ende hast du nochmal 2-3 Seiten so FAQ, also Frequently Asked Questions, nochmal von der Community Fragen, die häufig gestellt wurden, einfach um da nochmal ein bisschen mehr, einfach Sachen zu beantworten, die oft gefragt wurden in der Community. Und prinzipiell ist es natürlich schon so, dass die Anleitung meiner Meinung nach sehr gut gestaffelt ist. Also du hast halt wirklich die Komponenten, den Spielaufbau und dann den Spielablauf. Und das haben wir ja auch schon im Laufe des Spiels gemerkt, gerade in den ersten 1-2 Partien, in der ersten Episode. Da muss man natürlich schon immer mal nochmal was nachschlagen auch. Wie funktioniert das jetzt nochmal und das jetzt nochmal? Und das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen, dass man in der Anleitung immer sehr, sehr schnell die Sachen findet, die man auch sucht. Das ist ja oft was wir in vergangenen Anleitungen schon kritisiert haben. Und das hat mir hier jetzt extrem gut gefallen, weil egal nach was du gesucht hast, du hast erstens alles gefunden und zweitens auch relativ sinnvoll in der Anleitung strukturiert gefunden.
Ist so lustig, es ist mir, während wir es gespielt haben, so aufgefallen, dass du hast es wirklich laut gesagt. Du hast irgendwann mittendrin mal laut gesagt, man findet hier echt alles, was man sucht.
Ja, ja, ist echt cool. So.
Und Schriftgröße war auch okay. Also ich habe diesmal nicht drin gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. So Lesbarkeit war auch okay, oder?
Ja, ich glaube, du hättest deine Brille schon wieder gebraucht.
Ja.
Aber also für mich war es jetzt absolut kein Problem. Ich fand das alles wirklich gut. Und wie gesagt, vor allem auch einfach mit viel Bildern untermalt, nochmal mit Beispielen, so dass man da wirklich sehr, sehr schnell reinkommt. Also es ist wirklich was, also ich würde mir jetzt mal, ne, wenn man jetzt mal überlegt, als wir es das erste Mal auf den Tisch gebracht haben, was haben wir gebraucht, bis wir die erste Partie gestartet haben? Ich hätte jetzt mal gesagt, vielleicht 15, 20 Minuten vielleicht, bis wir wirklich dann auch losgelegt haben zu spielen. Also das geht schon sehr schnell und die Anleitung macht es einem dann wirklich relativ einfach, dann den Einstieg ins Spiel zu finden, meiner Meinung nach.
Ich hätte jetzt zum Komponenten und Artwork erstmal nichts mehr.
Ja, also prinzipiell, das Einzige, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, dass du ja auch Kartenpacks noch hast. Das erklären wir ja dann wahrscheinlich bei den Mechaniken auch nochmal ein bisschen mehr en Detail. Aber die Prämisse ist so ein bisschen, wenn du das Spiel das erste Mal spielst, hast du wie so, ich hatte ja schon in einer der letzten Spielfolgen auch erzählt, dass mein Sohn ja momentan so ein bisschen auf Pokémon gerade ist, Pokémon TCG, also Trading Card Game, und da irgendwie jede Woche neue Kartenpacks haben möchte. Und so ähnlich muss man sich das hier tatsächlich auch vorstellen. Also man hat quasi pro Episode, wo du 4 Bosse hast, insgesamt 3 Kartenpacks, und nach jedem Boss, außer nach dem letzten, öffnest du halt ein Kartenpack mit jeweils acht Karten, und dann hast du quasi wie so eine Drafting-Phase, das erklären wir dann später alles nochmal in den Mechaniken, wo du dann eben ja neue Karten upgraden, oder du kannst dein Deck upgraden, du kannst neue Rüstungen dir dazu holen, und das ist eben auch noch Teil der Komponenten, wollte ich einfach noch nicht unerwähnt lassen.
Hast du völlig recht. Gameplay und Mechaniken. Dann vielleicht erstmal zur Story. Wir sind eine kleine Heldengruppe. Jeder dieser Helden hat so 6-7 Zeilen kleinen Heldenlore. Die ist immer divers und so. Wir sind zum Beispiel, der eine Held ist Teil einer Gruppe gewesen, die aber vernichtet wurde und jetzt in eine neue Gruppe gekommen. Und so, das ist so ein bisschen die Lore. Und dann wird es ein bisschen schwierig, weil wir haben zwei Episoden. Die erste Episode fand ich von der Geschichte her recht zusammenhangslos. Da hat de facto jeder der Einzelbosse für sich selbst eine Story, aber die ist nicht so wirklich zusammenhängend verbunden. Dagegen bei der zweiten Episode, die ich deutlich gelungener finde, erleben wir tatsächlich sowas wie eine kleine Story und eine Entwicklung über die einzelnen Bosse hinweg. Und da kann ich halt nicht zu sehr ins Detail gehen. Da kämpfen wir sozusagen gegen eine Western-Bande. Einfach mal, um möglichst wenig zu spoilern. Da können wir vielleicht noch in unserem kleinen Spoiler-Teil ein bisschen mehr dazu verlieren. Aber das fand ich, war so die kleine Story. Es ist jetzt kein großes Storytelling-Spiel à la, was weiß ich, Spirit Island oder weiß der Teufel was. Wir erleben halt, oder Tainted Grail, oder es ist damit keinesfalls vergleichbar. Wir erleben halt so eine kleine Story, einfach damit so ein bisschen Geschichte dahinter ist, aber die ist halt mehr da, um damit was da ist, sagen wir es mal so. Und sie ist ganz nett geschrieben und auch witzig.
Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal so ein bisschen zum Gameplay-Loop und wie das Ganze funktioniert. Wie du ja eben gerade schon gesagt hast, Lars, wählen wir erstmal aus zwischen einer der beiden Episoden. Es gibt die erste Episode, die heißt Die Fabrik. Die zweite Episode heißt Der neue Westen. Wie du schon gesagt hast, können wir ja vielleicht am Ende dann nochmal in einem kleinen Spoiler-Teil nochmal so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber damit fängt man quasi an. Man wählt sich eine der Episoden aus und danach wählt man sich einen Helden aus. Und es gibt 4 verschiedene Helden zur Auswahl. Da gehen wir nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein, wie die sich unterscheiden und ob die sich unterscheiden. Und ja, jeder Held hat im Prinzip ein Kartendeck von 12 Karten. Davon sind 2 Ausrüstungskarten, die man direkt ausrüstet, und 10 charakterspezifische Karten. Und dann kann man im Prinzip schon loslegen. Man wählt den ersten Boss aus. Die Bosse sind alle nummeriert von 1 bis 4. Und legt den ersten Boss in die Mitte. Der Boss hat eigentlich immer, ich glaube, bis auf eine Ausnahme, wenn ich mich nicht irre, auch ein spezifisches Boss-Kartendeck. Und damit fängt das Ganze im Prinzip an. Also das nennt sich dann die Kundschaftenphase. Da deckt man einfach die erste Karte des Bosses, deckt man dann eben offen auf. Und die wird dann noch nicht ausgespielt. Das heißt, der Effekt kommt dann später erst in der Bossphase. Aber das fand ich schon mal ganz cool eigentlich, weil man konnte sich dann quasi schon mal darauf vorbereiten, was dann später in der Bossphase passiert. Und nachdem die Kundschaftenphase eben rum ist, die Karte aufgedeckt wurde, darf ein Charakter erstmal 3 Karten spielen. Das heißt, von seinen 10 Karten, die man dann noch auf der Hand hat, plus die 2 ausgerüsteten Items, nimmt man 5 Karten auf die Hand. Und von den 5 Karten darf man bis zu 3 Karten ausspielen. Bis zu heißt auch wirklich, man kann eine ausspielen oder 2 oder 3, eben nicht mehr, es sei denn, du hast irgendwelche Synergien. Und dann ist im Prinzip dein Zug schon zu Ende. Das heißt, du spielst deine 3 Karten aus. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, diese Karten abzuwerfen. Es gibt einen Recycling-Stapel, den darf man dann wieder neu mischen und wieder neu aufnehmen später. Und es gibt aber eben einen auch sogenannten Aschehaufen. Da werden die Karten dann komplett verbrannt und sie sind im Prinzip für immer raus aus der Runde jetzt. Es sei denn, du hast irgendwelche spezifischen Effekte, die es dir erlauben, neue Karten wieder dazu zu holen. Das ist im Prinzip der Charakterzug. Und dann geht's im Prinzip in die Bossphase. Man zieht dann immer wieder auf 5 Karten auf und dann spielt der Boss im Prinzip seine Aktion. Ja, und dann hat der Boss spielt dann seine Karte aus und dann geht's im Prinzip zum nächsten Charakter. Und das ist im Prinzip so der gesamte Gameplay-Loop. Und es ist immer so, dass quasi ein Charakter dran ist, Karten ausspielt, der Boss dran ist, der nächste Charakter dran ist, Karten ausspielt, der Boss dran ist und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, glaube ich, grob erklärt der Gameplay-Loop. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
Nee, das ist der Loop. Ich denke, jetzt sollten wir mal so ein bisschen in die einzelnen Mechaniken im Detail gehen.
Womit willst du anfangen?
Mit dem Deckbuilding hätte ich gerne angefangen. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, wenn man sich's auf dem Papier anguckt, ist es ja eher so ein Deckbuilding-Light. Also du hast gesagt, jeder Held hat so ein tatsächlich spezifisches Heldendeck und dann macht man diese Packs auf und im Laufe einer Episode bekommt man 6 Karten dazu, maximal. Also nicht maximal, sondern man bekommt 6 Karten dazu. Das heißt, man macht aus 10 Karten 16 Karten. Das klingt jetzt erstmal nicht weltbewegend, weil man ja nur 2 Karten pro Boss dazu bekommt. Aber tatsächlich, nach meinem Erleben, verschiebt sich da schon einiges in den Karten oder kann sich einiges verschieben. Also es ist tatsächlich auch ein Impact in den Sachen, die du machst. Oder siehst du das anders?
Nee, ich finde auch, dass du schon, also klar, du hast halt am Anfang deine 10 Startkarten und damit spielst du erstmal den ersten Boss. Ne? Also 10 plus die 2 Ausrüstungen. Und das ändert sich auch nicht. Ne? Egal, ob du dann die zweite Episode danach spielst oder die erste nochmal von vorne anfängst, die Startkarten des Charakters bleiben im Prinzip immer gleich. Und dann ist es, wie du sagst, nach jedem Boss, wenn man den Boss weggeklatscht hat und dann zum nächsten Boss geht, kommt eben diese Drafting-Phase, die 8 Karten werden ausgelegt und dann sucht sich eben immer abwechselnd jeweils ein Charakter eine aus. Das ist diese Drafting-Phase und dann hast du im Prinzip 12 Karten für den zweiten Boss plus die 2 Ausrüstungen und so weiter. Und ich finde das auch, also ich fand das auch okay. Also ich fand jetzt nicht, dass das irgendwie zu wenig Progression war zwischen den Szenarien und ich finde, es hat schon dafür gesorgt, dass du dir in jeder Runde immer mehr Gedanken gemacht hast, welche Karten du wie ausspielen möchtest. Und es kamen ja auch immer mehr Synergien auch dazu zwischen den einzelnen Karten. Bei dem einen Charakter mehr, bei dem anderen Charakter weniger. Da kommen wir ja später nochmal dazu. Aber ich finde auch schon, dass das generell so ganz gut war. Ich habe es tatsächlich genauso aufgeschrieben, wie du es gerade gesagt hast, Deckbuilding Light. Weil was ich mir natürlich vielleicht noch gewünscht hätte, wäre, dass man vielleicht noch pro Progression zwischen einem Boss zum nächsten, dass man vielleicht noch eine Karte irgendwie discarden kann aus seinem Pile, dass du halt nicht nur dein Deck verbesserst, sondern dass du vielleicht auch eine schlechte Karte abwerfen kannst, die dann eben nicht mehr in deinem Deck ist, weil ich habe öfters mal Charaktere gespielt, wo halt nicht alle Karten jetzt so super geil und powerful waren und die Prämisse ist natürlich schon auch, dass du ja im Prinzip, wenn du die Karten auf der Hand hast, diese 5 Karten, dass du dann keine Karte einfach mal so abwerfen darfst. Ist also vor allem, wenn die Karte eigentlich auf den Aschehaufen kommt. Und ja, ich glaube, das hätte ich mir einfach gewünscht, dass man entweder diese Möglichkeit hat, dass man sagt, okay, statt eine Karte jetzt auszuspielen, darf ich sie halt einfach auf den Nachziehstapel nochmal werfen und dann in der nächsten Runde nehmen, wenn ich sie halt wirklich gebrauchen kann. Das hat mir, glaube ich, so ein bisschen gefehlt, aber so von der Progression her immer diese 2 Karten mit ins Deck dazu bekommen, das hat mir auf jeden Fall gereicht.
Also ich fand es auch direkt vom ersten Boss-Sieg sozusagen an, war es auch so ein Belohnungseffekt, den ich ganz cool fand, weil es halt direkt eingesetzt hat. Du hast halt direkt dein Deck verbessert und bist dann in den nächsten Boss gegangen. Und dadurch, dass der erste Boss ja auch nicht zu lang dauert, egal in welcher der beiden Episoden, hast du halt auch direkt so eine erste Progression, die relativ schnell einsetzt.
Ja, das fand ich tatsächlich auch immer sehr ulkig tatsächlich zu beobachten, dass sobald wir den Boss geklatscht haben, du erstmal direkt in die Hände geklatscht hast und gesagt hast, oh, wieder ein Pack öffnen.
Ich bin alter Lootlover.
Nee, das ist ja auch wirklich, das fühlt sich auch wirklich belohnend an, ne? Du hast jetzt den Boss weggeklatscht, das war vielleicht eine schwere Sache und dann machst du halt wirklich, ehrlicherweise natürlich nur im ersten Durchlauf des Spiels machst du halt dieses Kartenpack auf und siehst halt zum ersten Mal diese 8 neuen Karten, die dann dazu kommen. Das fühlt sich schon belohnend an, vor allem in der ersten Runde. Klar, wir haben es ja jetzt auch 2-3 Mal komplett durchgespielt, alle Episoden. Da nimmt dieser Fame-Faktor so ein bisschen ab natürlich, dass man sich auf die neuen Karten freut. Aber trotzdem, finde ich, nimmt es nie ab, dass man sagt, ich freue mich, dass neue Karten in mein Deck dazukommen, weil die schon auch einen Impact liefern, der einen Mehrwert bringt zu dem Deck, was du am Anfang hast.
Ja. Was wäre denn dein nächster Punkt, mit dem du weitermachen möchtest?
Vielleicht, wir haben jetzt ja auch schon so ein bisschen über die Charaktere gesprochen, vielleicht einfach so ein bisschen die Charaktere und die Asymmetrie der Charaktere.
Sehr gern.
Genau, ich hatte ja schon gesagt, es gibt 4 verschiedene Charaktere. Es gibt einen Bogenschützen, es gibt einen Ninja-Kämpfer, den Hasen-Ninja, es gibt eine Scharfschützin und es gibt eine Flammenlanze, so ein bisschen wie so ein Tank. Und ich finde, am Ende des Tages sind die Kartendecks der einzelnen Charaktere schon asymmetrisch. Also ich finde schon, dass sich jedes Deck irgendwie ein Stück weit anders spielt und einen anderen Fokus hat. Der eine ist mehr ein Supporter-Charakter, der andere ist mehr ein Kämpfer. Ich finde, das hat man schon gemerkt in den Charakteren. Und wir haben ja wirklich auch, also korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber ich glaube, in jeder x-beliebigen Möglichkeit von Charakterkombination haben wir es ja mehr oder weniger durchgespielt und auch nochmal in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ich finde, das hat man schon immer gemerkt. Vor allem, wir hatten ja diese, ich glaube, das war unser 2. oder 3. Durchlauf, wo wir beide diesen Supporter-Charakter hatten. Und da haben wir uns ja schon sehr, sehr schwer getan, diese Szenarien überhaupt auf dem normalen Schwierigkeitsmodus zu schaffen, weil man eben kaum Angriffskarten hatte und beide hatten irgendwie nur Supportkarten für den anderen.
Ich muss sagen, als wir dann aber unsere Arts, wie wir spielen, umgestellt haben, du musst dann halt auch wirklich als Supporter spielen und dadurch erreichst du halt, dass du weniger angegriffen wirst, dadurch kannst du viel mehr Runden spielen. Das führt dann zu so seltsamen Effekten, wie dass du am Ende halt wirklich dein Deck mehrfach durchspulst und nicht angegriffen wirst und einfach so diese kleinen Angriffe, die du noch hast, mehrfach anwendest. Aber auch das hat funktioniert. Also am Ende hat tatsächlich im Grunde jede Kombination, die wir gespielt haben, auch irgendwann funktioniert, wenn man sich damit beschäftigt hat, oder? Hast du ein anderes Gefühl?
Nee, funktioniert, ja. Wir hatten einmal diesen Fall, diesen skurrilen Fall. Genau, da waren wir irgendwie in so einem Loophole drin, dass wir beiden diesen Supporter-Charakter hatten und irgendwie jedes Mal unser komplettes Deck durchspielen mussten, bis unsere zwei Angriffskarten jeweils kamen, um halt einen Schaden machen zu können. Das war tatsächlich so ein bisschen, ja, schwierig, weil wir dann irgendwie, ich glaube, 10 Runden gebraucht haben, um einen halt irgendwie noch wegzuklatschen am Ende. Was vermutlich, wenn du einen Charakter gehabt hättest, der halt mehr Angriffe gehabt hätte, da wären wir viel schneller durch gewesen. Ne? Das hat dann so ein bisschen am, ja, Motivationsfaktor gehapert, aber ansonsten würde ich dir recht geben. Ja, es hat insgesamt schon ganz gut geklappt.
Und ich fand sie auch wirklich, wirklich divers. Also du hast wirklich bei einem Damage-Dealer gemerkt, dass er ein Damage-Dealer ist. Du hast bei dem Tank, den ich ja sehr gerne gespielt habe, da hast du halt auch gemerkt, dass er tanken kann. Du konntest dann die Trefferpunkte einsammeln und einem Schild zum Beispiel wegmachen und so. Also das war schon, also du hast da wirklich Mechaniken gehabt, die auch funktioniert haben und auch in dieser Charakterklassen-Spezifika funktioniert haben. Also das hat mir wirklich gut gefallen.
Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ja, ich glaube, so eine Sache, die mir vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, vielleicht was ja auch man irgendwie in der Zukunft noch mit in das Spiel reinbringen kann, ist, ich hätte mir, glaube ich, noch gewünscht, wenn so jeder Charakter vielleicht noch so eine Character-Ability gehabt hätte, die du irgendwie so einmal pro Runde irgendwie nutzen kannst oder einmal pro Bosskampf oder so. Ich glaube, das hätte den Charakteren noch ein bisschen mehr Profil gegeben. Ja, die haben natürlich schon Profil gekriegt durch ihre Kartendecks. Aber ich glaube, wenn so ne, auf jeder Charakterkarte nochmal eine Ability draufgestanden hätte, keine Ahnung, du kannst jede Runde deinem Mitspieler irgendwie einen Aggro entfernen oder was auch immer, das wäre, glaube ich, irgendwie cool gewesen.
Ja, das stimmt. Manche hatten diese Effekte über ihre Ausrüstung, aber wenn du die halt relativ früh geopfert hast, dann hat es auch wenig gebracht. Und es gibt ja Bosse, da reden wir ja noch drüber, da passiert das sehr früh.
Ja, es ist vielleicht ein ganz guter Übergang zu einem Thema, was wir jetzt noch gar nicht wirklich besprochen haben, was so ein bisschen die Prämisse des Spiels ist, was meiner Meinung nach ja so ein bisschen obvious ist, weil das Spiel One-Hit-Heroes heißt, aber hätten wir vielleicht am Anfang auch mal erwähnen können, dass die Prämisse im Prinzip ist, dass du als Held im Prinzip einen Lebenspunkt nur hast und wenn du halt einmal von einem Monster geklatscht wirst, bist du halt direkt hinüber. Das kann man so ein bisschen blocken, ne, mit irgendwie Ausrüstung und so, aber die Prämisse ist schon, dass wenn du, sobald du einen Schaden wirklich aufnehmen musst und du den nicht mehr blocken kannst, ja, hat es dich im Prinzip verwischt und du musst von vorne anfangen. Ist auch egal, ob jetzt ein Charakter oder beide Charaktere in der Runde draufgehen. Bei einem Charakter musst du im Prinzip schon von vorne anfangen. Und das erspart einem ja ehrlicherweise so ein bisschen den Bookkeeping-Aufwand und das Tracking der Lebenspunkte, was ich irgendwie relativ charmant fand, irgendwie keinen Lebensrad zu haben oder keine Lebenspunkte-Tracker oder Tokens oder was auch immer, fand ich tatsächlich ganz, ganz ulkig auch mal.
Auf jeden Fall. Und das zahlt auch so ein bisschen ein auf dieses Konto, dass es ein bisschen diese Dynamik des Spiels, weil du halt ständig in dieser Gefahr lebst. Du hast zwar Möglichkeiten, Schaden zu blocken. Das gibt's einmal, es gibt Karten, die einzelnen Charaktere haben, mit denen sie Schaden reflektieren können oder blocken können oder einen Charakter retten können. Oder es gibt auch Rüstungen und also man hat ja Rüstungen und für jeden Schaden, den man bekommen würde, kann man auch eine Rüstung abwerfen. Von daher hat man grundsätzlich eigentlich 3 Schadenspunkte. Also es ist 3-Hit-Hero im originären Ansatz. Aber ja, was bringt halt so eine gewisse Dynamik rein? Weil du ja ständig diese Gefahr hast, wenn ich jetzt getroffen werde, und das ist ja so ein gewisses Zufallsprodukt auch dabei, dann ist es, kann es vorbei sein.
Ja.
Das fand ich schon... Ist schon ganz cool, weil du halt auch so ein bisschen immer in dieser Gefahr lebst.
Genau, also das sorgt halt dauerhaft für Strom, ne? Du stehst halt irgendwie dauerhaft unter Anspannung und denkst dir halt, okay, jetzt bloß keinen Schaden nehmen und jetzt hast du irgendwie den Boss fast weggeklatscht und jetzt bitte keinen Schaden und so. Das, finde ich, sorgt schon dafür, dass man A, sich immer ganz gut abspricht auch, was die Kooperation angeht und B, halt immer, dass man immer irgendwie Spannung hat im Spiel. Also, dass man nicht irgendwie mal abschalten kann und mal irgendwie relaxen kann für eine Minute.
Und was auch noch hilft bei der Kooperation, finde ich, ist, dass es ja nicht reicht, wenn einer überlebt, sondern du musst ja auch aktiv dafür sorgen, dass dein Mitspieler mit dir überlebt. Also in dem Moment, wo du beispielsweise Supporter bist und ich ein Damage-Dealer, reicht es ja nicht, wenn ich irgendwie genug Schaden austeile. Wir müssen ja trotzdem auch dafür sorgen, dass du am Leben bleibst dabei.
Ja.
Und nicht nur mich supportest.
Nee, absolut. Also das ist ja so ein bisschen die Prämisse und vielleicht kommen wir dann einfach direkt auch mal so ein bisschen zum Bread and Butter von One Hit Heroes, dem Kampf und wie das so funktioniert. Wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass das vor allem kartengetrieben ja ist. Aber ja, im Prinzip ist es so, dass man auf dem Boss-Tableau verschiedene Schadensmarker abgebildet hat. Hatten wir ja vorhin schon bei den Komponenten gesagt, dass es sogenannte leichte Schadensmarker gibt. Das sind so kleine gelbe Sterne und schwere Schadensmarker, das sind so orangene, etwas größere Sterne. Und da muss man halt auch dann immer abwägen, wie man eben dem Boss Schaden zufügt. Macht man jetzt einen leichten Schaden, einen kleinen Schaden oder einen großen Schaden? Manchmal kann man nur kleine machen, manchmal kann man auch nur große machen. Große sind aber auch automatisch ein kleiner und so. Und ich finde, da hat man auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass man sich immer Gedanken darüber gemacht hat, was man für eine Aktion jetzt ausführt und ob man jetzt für den großen Schaden einen großen Schaden abzieht oder eben einen kleinen. Und man spricht sich dann halt auch immer ab, so wie viel Schaden machst du in der nächsten Runde, wie viel machst du? Und dann plant man halt so seine Aktionen ein bisschen durch.
Genau. Also das ist so, zahlt für mich auch mit so ein auf dieses Kooperative und Interaktive. Weil das ist wirklich so ein Punkt gewesen, wo wir relativ viel miteinander geplant und auch gesprochen haben. Auch so über die nächste Obvious-Runde hinaus zu gucken, was macht jetzt an welcher Stelle mehr Sinn, wann, weil es gibt dann Angriffe, die muss man burnen, wenn man sie gespielt hat. Also hat man nur einmal pro Boss oder man kann sie mehrfach machen, dann kann man schon mal, also wir sind da ja gerne dabei, dass wir so ein bisschen overthinken, dass man dann guckt, okay, wenn ich das jetzt spiele, dann kommt es auf den Abwurfhaufen. Den kann ich in zwei Runden, habe ich den möglicherweise wieder auf der Hand. Das heißt, dann kann ich den Angriff nochmal machen und so weiter. Also da kann man schon sehr viel diskutieren, wenn man das möchte und wenn man es drauf anlegt, finde ich.
Ja.
Und das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja nur der Player-Kampf sozusagen. Es gibt ja auch noch den Boss-Kampf.
Genau.
Und der resultiert mehr oder weniger aus ein paar Prämissen. Denn jedes Mal, wenn ich dem Boss Schaden zufüge, dann gehen diese Schadensmarker nicht in den Vorrat zurück, sondern sie gehen auf mein Tableau. Und damit erhöhen sie meine Agro-Leiste. Und diese Agro-Leiste ist in verschiedene Farben eingeteilt und die bestimmt, ab wann ich angegriffen werde. Also es gibt dann Bosse, die zum Beispiel, die einfachste Variante ist mit Karten. Und auf den Karten steht dann, oder nee, die einfachste Variante war auf der Bosskarte selbst der Angriff. Und dann steht dann auf der Bosskarte drauf, ab rotem Bereich ein Angriff. Das heißt, sobald meine Agro-Leiste einen roten Bereich erreicht, wenn der Boss dran ist, werden wir angegriffen. Und der Angriff wird so ausgeführt, dass man dann einen Bosswürfel würfelt und da sind dann auch wieder alle Farben drauf und einmal kein Schaden und einmal Schaden auf jeden Fall. Und dann würfelt man und beispielsweise zeigt dieser Würfel dann grün an, dann bekommen alle Spieler, die in der grünen Bereich der Agro-Leiste sind, einen Schaden. Oder alle, wenn man rot würfelt, alle, die im roten Bereich sind und so weiter. Und so hat man man hat eine gewisse Berechenbarkeit im Kampf drin, aber auch einen Luck-Faktor drin. Jetzt weiß ich, dass du sowohl von Würfeln als auch von Luck nicht so der größte Freund bist. Konntest du es hier bei dem Spiel verkraften? Oder warst du zu übermächtig?
Nee, ich muss schon sagen, ich fand, dass das schon, wie du auch eben gesagt hast, einigermaßen ganz gut planbar war und dass man sich eben auch ganz gut absprechen konnte. Weil was man ja auch noch dazu sagen muss, ist, dass es reicht schon, wenn nur ein Charakter quasi über diese Agro-Leiste ist, über den Wert, wann der Boss angreift. Und der Würfelwurf zählt dann nicht nur für den einen Charakter, der drüber ist, sondern wirklich auch für beide. Das heißt, man hat sich da schon immer auch abgesprochen, so, okay, wie viel Agro hast du jetzt? Und wenn ich jetzt zwei Schaden mache, dann komme ich quasi über die rote Leiste oder über die gelbe Leiste und dann müssen wir würfeln oder vielleicht mache ich doch nur einen Schaden, dass ich nicht drüber komme. Also mir hat das echt ganz gut gefallen und ich fand das alles in allem wirklich hat sich relativ fluffig runtergespielt und ich fand jetzt nicht, dass das Glück überwogen hat. Ne? Ich fand, das hat sich ganz gut ausgeglichen mit dem W6 Von daher fand ich das alles in allem echt ganz, ganz passend.
Sehr gut. Ging mir auch so, absolut. Man konnte zwar schwer berechnen, was passiert, wenn der Angriff stattfindet, aber man konnte sehr gut berechnen, ob ein Angriff stattfindet oder nicht. Und das fand ich schon. Und das hat auch so ein bisschen geholfen, dass bei manchen Karten man schon gesehen hat, in der nächsten Runde passiert dabei Rot und so. Da konnte man schon so ein bisschen vorplanen. Und das hat echt Spaß gemacht.
Ja, ja, also man muss sich diese Aggro-Leiste quasi so ein bisschen wie so eine Bedrohungsleiste vorstellen. Ne? Das heißt, je mehr man angegriffen hat, desto höher war einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst auch vom Boss angegriffen wird. Und wie gesagt, ich finde, dass das generell eine ganz, ganz lustige Mechanik war, die wir so auch noch nicht hatten und hat wirklich so in dieses, ja, fluffige Gesamtkonzept des Spiels eigentlich ganz gut reingepasst, meiner Meinung nach. Wie fandst du denn die Vielfältigkeit der Bosse?
Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Weil ich finde, das ist eine der größten Stärken dieses Spiels. Das klingt völlig wirr, aber es hat mich so ein bisschen erinnert an Sky Team, weil dieses Spiel schafft, aus relativ wenig Material unglaublich viel herauszuholen. Also die Bosse sind so unfassbar divers und zwar nicht nur mit verschiedenen Karten zum Beispiel oder mit verschiedenen Aktionen, sondern tatsächlich in der Art, wie sie gespielt werden. Da können wir vielleicht später noch was dazu sagen. Ich versuche es jetzt so möglichst spoilerfrei zu halten, das fällt mir nur sehr schwer. Aber sie sind so unfassbar divers und das mit relativ einfachen Mitteln. Es ist auch nicht so, dass sie einfach nur aufeinander die Mechaniken aufbauen und zunehmen, sondern das ist wirklich, der Boss macht das, hier passiert dies, hier passiert das. Es ist wirklich alle im Grunde anders.
Ja.
Und das hat mir echt richtig gut gefallen.
Ja, ich muss sagen, mich hat es tatsächlich so ein bisschen an Max vs. Minions erinnert, auch von den Boss-Profilen her, was wir ja jetzt auch gespielt haben und auch eine Folge drüber gemacht haben vor ein paar Wochen. Weil auch da war es ja so, dass das Spielmaterial von den Map-Tiles her, sage ich mal, alles in allem sehr runtergedampft war. Ich meine irgendwie vier Map-Tiles für 10 Szenarien. Und am Ende des Tages war aber irgendwie jedes Szenario in sich komplett anders. Du hast ganz viele verschiedene Mechaniken gehabt. Jedes hat sich irgendwie komplett unterschiedlich gespielt. Und ich finde, das hast du hier schon auch gemerkt, dass jeder Boss irgendwie sein eigenes Profil hatte. Es hat sich kein Boss irgendwie so angefühlt wie der andere. Und das halt bei insgesamt 8 Bossen, finde ich dann schon echt, haben sie einen guten Job gemacht, meiner Meinung nach. Ist meiner Meinung nach, wie du gesagt hast, auch eine große Stärke des Spiels.
Also fand ich wirklich. Was mir schwerfällt dagegen, ist diese, oder was heißt schwerfällt, wo ich mich mit schwer tue, ist diese Skalierung über die Spielerzahl. Sie haben halt einen relativ einfachen Weg gewählt. Also dieses erst der Spieler, dann der Gegner, dann der Spieler, dann der Gegner, dann der nächste Spieler, dann der nächste, dann wieder der Gegner. Das ist eine relativ einfache Mechanik. Das Problem, was ich bei dem Spiel damit habe, ist, dass es in meinen Augen die Prämisse des Spiels grundlegend ändert. Also wenn wir zu zweit dran sind, dann berechne ich ja schon mal, okay, diese Rüstung kann ich vielleicht opfern, weil ich habe hier noch eine Rüstung auf der Hand, die ich dann im nächsten Zug spiele. Ich bekomme ja maximal einen Angriff, weil du dran bist und so weiter. Wenn wir das zu viert spielen, ist das ein völlig anderes Spiel. Und dann wird das sehr glücksbasiert, weil dann kommt es drauf plötzlich sehr viel drauf an, was wir in den Bosswürfel würfeln. Weil da sehe ich mich halt sehr oft dastehen ohne jede Rüstung für so 2 Runden. Und das ist halt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde schon auch, dass natürlich das relativ dieser einfache Weg hinsichtlich des Balancings gegangen ist, ne? Dass quasi immer erst ein Charakter drankommt, dann der Boss, dann wieder der Charakter, dann der Boss. Das heißt, so skaliert das ja im Prinzip hoch, auch mit der Anzahl der Spieler. Und wir hatten ja vorhin auch schon kurz bei den Fakten drüber gesprochen, dass wir so ein bisschen auch uns nicht ganz so sicher waren, ob es jetzt wirklich zu viert groß Sinn macht. Und ich muss sagen, bei mir spielt es eigentlich sogar noch auf einen anderen Punkt mit ein, dass ich es eigentlich zu zweit echt relativ schnell und fluffig runtergespielt fand. Aber wenn ich es mir jetzt vorstelle, zu dritt oder wirklich eher sogar zu viert zu spielen, dann glaube ich einfach, dass die Downtime einfach viel zu hoch ist, weil du ja Ewigkeiten nicht dran bist. Und das ist ja auch, das fühlt sich ja auch nicht geil an, weil du ja im Prinzip 3-mal hintereinander nicht dran bist, aber potenziell 3-mal hintereinander Schaden frisst. Und dann bist du genau bei dem Punkt, den du gesagt hast, dann hast du halt irgendwann keine Rüstung mehr und gehst halt drauf. Und ja, das ist, glaube ich, so der Hauptkritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Dass das halt vom Balancing her, wenn du es mit 3 oder 4 Spielern spielst, dass du dann A, den Nachteil hast, einfach weil du häufiger Schaden frisst, generell, das ist einfach Fakt, und dass du halt dann von der Downtime her, einfach weil du ja 3 Heldenzüge und 3 Bosszüge lang nicht dran bist. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Punkt, der mir in einem 4-Spieler-Spiel nicht so gut gefallen würde. Deswegen fand ich aber einfach es extrem gut, dass wir es eben zu zweit gespielt haben, weil wir das Thema halt gar nicht hatten.
Ja. Ich meine, das andere Argument, was man dann findet, ist, wenn du zu viert spielst, erhöhst du deine Aggro-Leiste natürlich auch seltener. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du angegriffen hast, sinkt natürlich auch. Und zwar bei 4 Spielern würde ich sagen sogar relativ stark, weil was machst, also du kommst ja nicht über den grünen Bereich hinaus erstmal in der ersten Runde. Und dann waren schon 4 Angriffe potenziell auf den Boss. Ist ein fairer Punkt. Das Problem ist, sobald du einmal in diese Range kommst, wo du gefährdet bist, dann wird's schwer.
Ja.
Weil dann schmilzt deine Rüstung halt wirklich dahin. Und dann wird's, das ist für mich, wie gesagt, das ist für mich so der größte Punkt, dann wird's halt von diesem, was ich daran so liebe eigentlich, dass du so ein bisschen eine strategische Planung hast und so ein bisschen dir überlegst, so ein bisschen schachmäßig, wie du agierst, von da wird es zu einem Glücksspiel.
Ja.
Und das mag ich halt nicht.
Bin ich bei dir. Ja, ich denke auch, dass deswegen hat man ja auch bei den Fakten schon gesagt, dass es da einfach auch, glaube ich, zu zweit, zu dritt so ein bisschen der Sweet Spot ist und wird vermutlich nicht ganz so gut funktioniert. Aber ja, ist auch haben wir halt so in der Art auch nicht erlebt, weil wir es eben nicht gespielt haben, so mit so vielen Spielern.
Ja.
Und vielleicht auch noch mal auf deinen Punkt von eben eingehend, ist es natürlich, also wir haben es jetzt nicht mathematisch belegt, ob jetzt quasi, selbst wenn du halt den Würfel oft öfters würfeln musst, du aber in der Bedrohungsleiste eben nicht weiter hochgehst, ob sich das gegeneinander halt aufrechnet. Ne? So, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil ich gehe davon aus, dass das Spiel auch mit 4 Spielern genug geplaytestet wurde. Wir haben es halt nicht getestet und können es halt mathematisch jetzt nicht untermauern, aber das könnte sich natürlich auch schon durchaus wieder ausrechnen. Ne? Wenn du halt eine 1-6 oder 2-6 Chance hast, dass der Würfel würfelt und würfelst halt 3-mal mehr, dann hast du halt trotzdem die Wahrscheinlichkeit, wie wenn du halt in der Bedrohungsleiste weiter höher bist, aber nur 2-mal würfelst. Das, ja, das haben wir jetzt mathematisch nicht ausgerechnet.
Nur eine mathematische Beweisführung hier machen. aber ja, da hast du einen Punkt. Das Einzige ist halt, was aus der Rechnung rausfällt, ist, dass du ja generell nicht so schnell über die grundsätzliche Schwelle des Angriffs kommst.
Ja.
Also wenn der Schwellenwert halt rot ist, dann erreichst du das halt nicht so schnell.
Das stimmt.
Das heißt, du bist länger am Anfang safe, aber dann wird's schwierig.
Ja, je nach Boss natürlich auch, ja.
Je nach Boss. Ich habe noch ein Problem mit dem Spiel.
Oh oh.
Und also neben der Skalierbarkeit. Ja, das ist der Wiederspielwert. Weil ich finde, also auf der einen Seite finde ich, hat hier Forced Games alles in der Hand, um Boss-Packs Episoden-Packs rauszubringen. Da bin ich offen und das bietet sich halt auch komplett an. Auf der anderen Seite mit dem, was wir jetzt haben, also 4 Helden, 2 Episoden, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte sich's für mich aktuell erschöpft mit uns beiden.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob ich noch so viel Lust hätte, es häufiger zu spielen.
Ja, das, ja, würde ich dir tatsächlich auch recht geben. Ja, ich meine, wir haben ja gar nicht gesagt vorhin, wie oft wir es gespielt haben oder wie lange auch, aber wir hatten ja vorhin schon kurz gesagt, dass wir es über 2, also fast 3-mal mehr oder weniger beide Episoden komplett durchgespielt haben. Also glaube ich roundabout über 10 Stunden sind da auf jeden Fall schon reingegangen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich, wie du sagst, jetzt alles gesehen. Ne? Wir haben alle Karten mehrfach gesehen. Wir haben in verschiedenen Kombinationen gespielt, mit verschiedenen Helden. Ich glaube wirklich, dass, wie du sagst, ne, ich glaube, ein bisschen mehr Content würde dem Spiel dann am Ende des Tages gut tun. Und das spielt ja wieder auf den Punkt mit drauf, dass wir, was wir vorhin gesagt haben, dass aufgrund des Playerboards und des Designs es halt auch relativ einfach ist, neue Packs rauszubringen. Ne? Ein so ein Board oder 4 Boards für so einen Boss und nochmal ein paar mehr Karten. Ich denke, das ist auch relativ billig produziert. Da hast du halt irgendwie so eine Erweiterung für 15 Euro. Dann könnte ich mir das definitiv vorstellen. Aber ja, wie du sagst, es ist natürlich von der Replayability, das wurde ja in unserem Discord auch schon so ein bisschen diskutiert, ist es natürlich schon schwierig, wenn du es jetzt schon 2-3 Mal, so wie wir jetzt durchgespielt hast. Würde aber mit dem Abstrich machen oder den Abstrich sagen, dass in der Gruppe, wie wir es jetzt gespielt haben. Ich könnte es mir jetzt trotzdem vorstellen, nächstes Jahr, wenn mein Sohn alt genug ist oder mit meiner Frau oder so, vielleicht irgendwann auch nochmal zu spielen, weil es halt einfach so ein Ding ist, was du schnell auf den Tisch hast, schnell erklärt hast. Und da hätte ich schon Bock, das einfach mehr Leuten nochmal näher zu bringen, weil es einfach so ein unverbrauchtes Ding ist.
Da bin ich komplett bei dir. Also es ist halt so ein richtig cooles Spiel, um so in verschiedenen Gruppenkonstellationen mal schnell was auf dem Tisch zu haben.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ein Punkt, den wir vielleicht noch erwähnen könnten, ist die Schwierigkeitsstufe. Weil man kann das Spiel ja auch noch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielen, was wir auch tatsächlich getan haben. Und das ist so ein bisschen, oh Gott, da musst du mir jetzt helfen. Das Adjustment der Schwierigkeiten. Das war einmal, man startet mit mehr Stadt-Aggro, richtig?
Ja, also genau, vielleicht kann ich es einfach kurz erklären,
ja, erklär's kurz.
Weil ich ehrlicherweise ja die Anleitung vor mir liegen habe und okay. Lunzen kann. Prinzipiell ist es so, dass du in Stufe 1 quasi startest. Das ist das, wo du am Anfang 3 Start-Aggro hast. Und dann ist es so, dass dann gibt es eine Stufe 2, das ist dann die zweite Schwierigkeitsstufe. Da fügst du quasi dem Boss 3 zusätzliche leichte Schadensmarker hinzu. Dann kommt Stufe 3. Da ist es so, dass du 3 weitere Aggro, deine Aggro-Leiste hinzufügst. Also immer alles on top, ne? Immer alles kumulativ. Dann gibt's Stufe 4, da fügst du nochmal einen schweren Schaden, ein Bonusleben hinzu dem Boss. Und bei Stufe 5 eben nochmal 3 leichte Schäden. Also so skaliert es im Prinzip nochmal hoch. Und wir hatten ja auch verschiedenste Schwierigkeitsstufen ausprobiert, unter anderem ja auch den allerschwersten. Und hatten ja sogar den letzten Boss in der ersten Episode beim ersten Mal direkt weggeklatscht sogar, ne?
Genau. Also das lief eigentlich ganz flüssig. Wobei wir zu dem Zeitpunkt auch, wir hatten ein gut gebildetes Deck, wir kannten uns mit den Helden aus und wir wussten auch so grob, was der Boss macht. Das ist halt diese Schwierigkeit, was wir hatten mit der Wiederspielbarkeit. Weil du ja schon wenig Überraschungen dann dabei hast.
Genau, du kanntest natürlich schon das Deck des Bosses, du wusstest schon so ein bisschen, was passiert, dementsprechend konntest du dich schon ein bisschen drauf vorbereiten. Also das spielt natürlich auf diesem Thema Wiederspielbarkeit auch ein bisschen mit ein. Aber prinzipiell war es vielleicht so, das können wir vielleicht auch noch kurz erklären, wie das bei uns so war mit, haben wir es eigentlich immer geschafft oder haben wir zwischendurch auch mal gestruggelt? Ich glaube, wir haben, korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, aber in Stufe 1, in der normalen Schwierigkeit, haben wir es zu 90% im ersten Anlauf geschafft. Vielleicht 80-90%. Ne? Wir haben so bei 2-3 Bossen manchmal gestruggelt. Aber so normal haben wir es eigentlich schon immer geschafft.
In verschiedener Kombination haben wir dann gestruggelt. Also als wir dann beide die Supporter hatten, da haben wir wirklich einen Moment gebraucht, um uns da reinzufinden, weil wir halt mit dem Damage Probleme hatten.
Ja.
Aber das war eine relativ kurze Phase, wo man sich ein bisschen drauf einstellen muss. Und wenn man das dann annimmt, wie wir schon gesagt haben, dann lief das auch. Aber da haben wir ein bisschen gestruggelt, muss ich sagen.
Ja, also ich glaube, für mich hätte es noch eine Stufe knackiger sein können. Aber das Thema hatten wir auch schon häufiger in unseren Folgen, dass ich immer eher lieber derjenige bin, der auf der schwierigeren Schwierigkeitsstufe spielt und du dann eher so ein bisschen einfach das Ding mal durchspielst, was ja auch vollkommen fein ist. Ich glaube auch generell, was wir ja schon jetzt öfters gesagt haben, dass es halt eher so in die Kinderfamilienspielrichtung geht, macht es auf jeden Fall vom Schwierigkeitsgrad her Sinn. Und für diejenigen, die es halt knackiger mögen, hast du halt so ein skalierbares Modell von Stufe 2 bis 5, um es halt einfach noch schwieriger zu machen. Ich denke, das funktioniert auch ganz gut.
Und niemand hindert dich ja, das noch schwieriger zu machen. Also rein theoretisch kannst du mit der Mechanik ja weitermachen und kannst immer mehr Schadensmarker hinzufügen, wenn dir das zu einfach ist. Kannst ja ausregeln.
Ja, das stimmt natürlich. Beliebig im Prinzip.
Was ich aber sagen muss, ist, dass es erschreckend häufig passiert ist, bei allen Umständen, die wir so hatten, dass wir es so gerade so mit den letzten Aktionen noch geschafft haben.
Ja.
Was ein unglaublich befriedigendes Momentum ist.
Da würde ich dir absolut recht geben, ja. Das ist echt häufig passiert, dass du auch wieder so ein bisschen wie bei Max vs. Minions, dass irgendwie genau so, wie du es geplant hast, es am Ende aufgegangen ist irgendwie, ne? Und das hatten wir bestimmt auch bei 20, 30, 40% der Szenarien, dass es einfach am Ende genau aufgegangen ist und im allerletzten Zug wir ihn dann noch weggeklatscht haben, bevor er uns dann wegklatscht, ja.
Ja, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Du hattest noch einen Punkt, ne?
Genau, vielleicht noch einen Punkt, der mir jetzt nicht so gut gefallen hat, beziehungsweise den ich mir vielleicht einfach wünschen würde. Das spielt jetzt vielleicht schon ein bisschen aufs Fazit auch ein. Aber prinzipiell ist es ja so, das hatten wir ja auch schon am Anfang erklärt, dass man diese 2 Episoden hat, die Fabrik und der Neue Westen, und dass man im Prinzip, nachdem man eine Episode komplett durchgespielt hat und sich das ja auch durchaus befriedigend anfühlt, dass man seinen Charakter bis dahin aufgelevelt hat und sein Deck eben geupgradet hat, dass man dann eben, wenn man danach im Anschluss die 2. Episode spielt, dass man dann das komplette Deck mehr oder weniger quasi wieder resettet. Und ich glaube, da hätte ich mir ganz einfach gewünscht, aber wir sind ja beide auch so ein bisschen Kampagnenfans und so ein bisschen Story-driven, dass das vielleicht einfach noch mit einer bisschen tiefer untermalten Story verpackt geworden wäre und dass wir vielleicht einfach auch die zumindest einen Teil der Karten, die wir bis dahin geupgradet haben, dass wir vielleicht einen Teil damit irgendwie so eine Ausrüstung oder keine Ahnung, zwei zusätzliche Waffen oder so, dass man halt irgendwas mit in die nächste Episode nimmt, wenn man es einfach am Stück spielt. Ich glaube, das hätte sich alles in allem für mich noch ein bisschen belohnender angefühlt. So hat es sich im Prinzip angefühlt wie ein komplett resettetes Spiel. Was auch fein ist, weil es ja im Prinzip eher dieses, ne, One-Shot-Ding, eine Episode am Abend sein möchte. Aber ich glaube, das hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass das eben nicht so komplett strikt ist, dass du alle deine Karten, die du vorher geupgradet hast in deinem Deck, dass du die dann wieder zurücklegst und dann wieder von vorne anfängst.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Also so eine Entwicklung zwischen den Kampagnen gab oder zwischen den Episoden gab es halt gar nicht. Vielleicht hätte man gar nicht was dazu nehmen müssen. Mir hätte es ja sogar schon gereicht, wenn man gesagt hätte, okay, du kannst zum Beispiel zwei Karten austauschen in deinem Standarddeck gegen irgendwelche Upgrade-Karten oder andere Karten und kannst so ein bisschen dann dieses Profil von deinem Helden schärfen. Das wäre vielleicht auch eine Idee gewesen.
Ja, genau. Also ich glaube, irgend so eine Metaprogression zwischen den beiden Episoden hätte ich irgendwie cool gefunden. Das hast du halt hier wirklich gar nicht. Oder irgendwie auch so ein bisschen. Ja, es hätte ja viele Möglichkeiten gegeben, ne? Das, was du gerade beschreibst, oder dass man eben eine Sache vielleicht mitnimmt oder sich mal eine zusätzliche Ausrüstung aussuchen darf. Einfach, dass es sich so ein bisschen belohnender anfühlt und motivierender. Aber ja, Haken dran, ich glaube, das ist auch High-Level-Kritik jetzt, aber das sind halt so ein, zwei Punkte, die, denke ich, ja, die wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen.
Genau. Dann würde ich sagen, ist es Zeit, dass wir zu einem kleinen Spoiler-Teil kommen. Und wir arbeiten in unserem Podcast ja mit Kapitelmarken. Das heißt, es gibt jetzt eine Kapitelmarke für Spoiler-Teil sozusagen. Wir geben euch jetzt so mal 5 Sekunden. Wer das nicht hören möchte, springt bitte zum Fazit. Und damit würde ich sagen, gehen wir über zum Spoiler-Teil.
Ja.
Und jetzt können wir endlich mal über Bosse reden.
Das, was uns die ganze Zeit schon auf der Zunge brannte.
Ja, wir haben ein paar Mal davon gesprochen, dass die halt so schön divers sind und dass so viele Sachen machen. Aber was machen sie denn? Also das ist für mich so ein Sammelsurikum der Absurditäten, die da passieren. Also wenn wir vielleicht erstmal so grundsätzliche Bossmechaniken, die es gibt. Also es gibt Bosse, die haben ein Kartendeck. Und man deckt das Kartendeck so von der ersten Karte bis zur letzten Karte auf. Und die Karte sagt dann, in der nächsten Runde, alle, die über Rot sind, kriegen einen Angriff. Oder du musst in der nächsten Runde eine Energie abziehen. Oder einfach so Effekte, die da passieren. Das ist so die eine Möglichkeit, die passieren kann. Eine zweite Möglichkeit, die passieren konnte, das war dann in dem mir weitaus besser gefallenen Western-Szenario, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war halt vogelwild. Da mit diesen Drinks, diese Mechanik, die fand ich ganz lustig. Da war der Gegnerboss war ein Barkeeper und man musste sich am Anfang seiner Runde einen Drink aussuchen. Es lagen 3 aus, man musste sich einen aussuchen. Das waren dann so Malusse, die man bekommen hat. Beispielsweise, du kannst keine Aggro reduzieren die ganze Runde. Oder du kannst die ganze Runde keine grünen Karten spielen. Oder du kannst die ganze Runde, also so Effekte halt. Und pro Runde ist ein Effekt hinzugekommen und hat das Spiel halt immer schwieriger gemacht, immer schwieriger. Bis man am Ende so Effekte hatte mit, du kannst nur eine Karte spielen oder du kannst gar keine Karten nachziehen. Was dann so ein Final Shot sozusagen war.
Ja.
Und richtig wild. Okay, mach du erstmal, bevor ich hier alle Bosse aufzähle.
Nee, alles gut. Ich muss wirklich sagen, dass, glaube ich, das auch mein Favorite war in dem neuen Western-Setting. Das und der letzte, da werden wir ja vielleicht halt auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die haben halt so ein bisschen neue Twists mit reingebracht, ne? Du hast halt nicht standardmäßig die Bosskarten gezogen und hast halt das in der Bossphase ausgeführt, was halt auf der Karte stand, sondern du hast halt 3 Getränke am Anfang aufgedeckt und jeder musste sich, bevor er halt seine Karten ausspielt, eines dieser Getränke nehmen und die waren alle schlecht. Und hat halt einfach auch immersiv gut gepasst, ne? Mit diesem Setting, der Barkeeper und du hast halt dann irgendwie einen Tequila genommen oder einen Whisky und der hat halt dann dafür gesorgt, dass du keine Aggro mehr von deiner Leiste reduzieren kannst oder dass du Energie verlierst oder dass du irgendwelche negativen Effekte hast. Und das fand ich schon extrem cool. Das hat super gut funktioniert.
Und überhaupt dieses Western-Kapitel oder diese Western-Episode hat in sich so gut funktioniert. Weil du halt wirklich so eine kleine Story durchlebt hast. Du hast halt den Barkeeper gehabt. Dann hast du an der Bar die McClank-Bande kennengelernt, hast gegen die gekämpft. Weil nachdem du die besiegt hast, hast du gegen Ma McClank gespielt. Wenn du die besiegt hast, hast du gegen den Zug, in dem am Ende Pa McClank saß, gespielt. Also das war auch in der Story an sich war das cool gemacht.
Ja.
Und dieses letzte Szenario, ich glaube, da müssen wir auch ein paar Worte verlieren. Also dieser Zug, der war schon was ganz anderes. Der Zug bestand dann nämlich nicht aus einem Boss, sondern aus 4 verschiedenen Bossen. Jeder dieser Bosse hatte einen eigenen Effekt, eigene Lebensleisten oder Lebenspunkte. Und man hat dann nacheinander gegen diese 4 Bosse am Stück gekämpft. Und hat da halt dann so Schaden durchgezogen, Aggro durchgezogen. Und die Effekte sind dann halt von Zugabteil zu Zugabteil schon ein bisschen heftiger geworden. Das hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, und das ist so ein bisschen, also das hat halt auch so ein bisschen eine Story mehr oder weniger erzählt, ne? Ja. Also im Gegensatz zu der ersten Episode, wo das, glaube ich, uns beiden ja auch so ein bisschen gefehlt hat, weil irgendwie so jeder Boss so mehr oder weniger so ein bisschen Standalone war. Jetzt nicht zu 100%, aber mehr oder weniger hast du halt hier wirklich so eine aufeinander aufbauende Story quasi erlebt, so zwischen den einzelnen Bossen. Jetzt auch nicht, dass du irgendwie 2 Seiten Text gelesen hast, sondern ähnlich wie du es gerade geschildert hast, dass du halt diesen Zug hattest und du musst dich halt dann durch diesen Zug kämpfen und so. Das hat schon wirklich extrem gut funktioniert und du hast halt wirklich wie so eine Mini-Story erlebt, was uns ja in der ersten Episode, glaube ich, ein bisschen gefehlt hat.
Ja. Was aber auch nicht bedeutet, dass in der ersten Story die Bosse langweilig waren. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, nee. Da gab es so eine Bombe, die war ganz lustig. Die hat dann so tick-tack, tick-tack runtergezählt und die letzte Karte war dann halt Boom und das war dann die Instant-Niederlage.
Ja, einen, den ich aus der ersten Episode gerne noch kurz erklären würde, weil den fand ich auch echt ganz cool, ist der sogenannte Kistenbot, der ja auch nochmal so ein bisschen so einen Twist mit reingebracht hat, mit so Kistenkarten, die galten dann quasi als Schergen, also quasi als Gegner. Und wenn du sie quasi vernichtet hast, ihre Lebenspunkte der Kisten vernichtet hast, konntest du quasi, wenn der Boss dich angegriffen hat und einen Schaden gemacht hat, konntest du quasi diese Kiste als Schutz nehmen, als Schutzschild und die dann diskarden, anstatt quasi eine Ausrüstung abzuwerfen. Das fand ich schon auch einen coolen Twist, weil du halt immer abwägen musstest, mache ich jetzt die Schaden, die ich mache, gebe ich die der Kiste, um eine Kiste wieder als Schutzschild nehmen zu können, oder ist es mir wichtiger, möglichst schnell halt diesen Kistenbot runter zu prügeln von seinen, ich guck gerade hier, 10 kleinen Schäden und 7 großen Schäden. Das heißt, man muss halt immer irgendwie abwägen, brauche ich jetzt ein Schutzschild, habe ich noch Rüstung, mache ich lieber Schaden am Boss? Und das fand ich schon auch einen coolen Twist, hat mir auch gut gefallen.
Ja, absolut. Und das ist, vielleicht hört ihr so ein bisschen auch unsere Begeisterung gerade raus, das ist halt wirklich das, wo dieses Spiel richtig stark ist und wo es auch wirklich Mods Gaudi macht, also auch der Kuschelhase, gegen den du spielst und so Geschichten. Also es ist schon...
Du meinst den Knuddelhasen.
Den Knuddelhasen. Das ist schon irgendwie
cool. Ich hab's gerade hier in der Hand, deswegen. Ja, das stimmt.
Und diese Mechaniken passen, es hat so diesen Witz, ist die Story in der zweiten Episode ist cool und vielleicht haben wir mal ein bisschen, also ohne, deswegen haben wir uns auch entschieden, in dieser Episode erstmals auch einen Spoiler-Teil zu machen, weil es ohne das Spoilern schwierig ist, unsere Begeisterung besser zu erklären. Weil du musst halt auf diese Bosse eingehen, um zu erklären, wie großartig sie sind. Wollen wir noch was spoilern? Oder wollen wir dann mal für die normalen Zuschauer auch weitermachen, die nicht gespoilert werden wollen?
Nö, also wir wollten euch halt einfach nur mit diesem Spoiler-Part so ein bisschen einen Eindruck geben, für diejenigen, die das Spiel sich vielleicht nicht holen wollen oder die vielleicht mehr darüber erfahren wollen, wieso sich die einzelnen Bosse spielen. Das wollten wir jetzt halt einfach in der Folge nicht machen, einfach weil wir gesagt haben, damit würden wir schon vielleicht auch den Spielspaß, eine Überraschung für manche nehmen. Für diejenigen, für die das kein Problem war, wollten wir halt einfach so ein bisschen darlegen, wieso diese Bosse halt auch einfach unterschiedlich sich gespielt haben, neue Twists und Mechaniken mit reingebracht haben und immer wieder auch dazu geführt haben, dass man miteinander irgendwie, dass es halt Tabletalk generiert, was uns ja ehrlicherweise bei kooperativen Spielen oft auch einfach immer extrem wichtig ist.
Und nun das Fazit. Ja, unser Fazit. Für mich ist das Wichtigste oder die wichtigste Fragestellung beim Fazit erstmal, hat es mir Spaß gemacht? Und hat es dir Spaß gemacht? Und für mich kann ich die Frage eindeutig mit Ja beantworten. Also mir hat das Spiel echt richtig Gaudi gemacht. Es hat mit der Prämisse nicht so lang und nicht in der Wiederspielbarkeit. Aber für die Zeit, die wir jetzt gespielt haben, hatte ich richtig Spaß dran. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich glaube, ich kann das so oder so ähnlich bestätigen. Bei mir war es schon auch so, dass ich erstmal so ein bisschen skeptisch war, weil das ja jetzt nicht unser typisches Beuteschema ist. Klar, wir haben auch schon mal Kinderspiel-Empfehlungsfolgen gemacht und so, aber prinzipiell ist ja natürlich schon viele Spiele, die wir sonst auf den Tisch kriegen, haben irgendwie eine Komplexität von 3 oder höher. Deswegen war ich skeptisch am Anfang, bin aber trotzdem offen an die Thematik rangegangen und wurde auch überzeugt. Ja, also mir hat es auch Spaß gemacht. Ich fand das extrem belohnt natürlich mit den Packs, die du dann auch wirklich ja haptisch aufmachst und dann, ne, dieser Moment, wenn du die Karten auf den Tisch legst und dir dann welche aussuchen darfst, das macht einfach Bock und macht Fetz. Aber ich würde es auch schon so sagen, wie du es gerade zusammengefasst hast, dass natürlich schon das jetzt nicht unbedingt auf Dauer trägt, ne? Jetzt in derselben Spielegruppe. Das möchte ich vielleicht noch als Zusatz hinzufügen, weil ich, wie gesagt, mir schon vorstellen könnte, dass auch mit Family, Freunden, die halt nicht Lars heißen, auch eben nochmal zu spielen. Einfach weil ich glaube, dass das sehr einsteigerfreundlich ist und sehr schnell erklärt ist und auf den Tisch gebracht ist. Und das ist häufig was Leuten, mit denen ich in meinem bekannten Freundeskreis oder auch Verwandtenkreis spiele, das ist häufig so ein Kriterium für die Leute. Und das macht es natürlich sehr, sehr gut, meiner Meinung nach.
Absolut. Wo ich es mir auch sehr gut vorstellen könnte, ist, wenn man irgendwie eine größere Brettspielrunde hat und vielleicht Spiele hat, wo Leute ausscheiden aus dem Spiel, dass man das so als Sidegame macht, mal für 1-2 Stunden zum Beispiel. Da könnte ich es mir auch sehr gut vorstellen.
Genau, also ich denke, die Prämisse, die es halt auch einfach erfüllt, ist, dass du es auch einfach mal innerhalb von 1 oder 2 Stunden so eine komplette Episode runtergespielt hast und sich das halt einfach cool anfühlt. Ne? Du hast ein paar verschiedene Kniffe, sage ich mal, in den verschiedenen Bossenmechaniken mit dabei. Du hast einen Helden, den du so ein bisschen upgradest mit deinem Kartendeck und das spielt sich einfach super schnell und fluffig runter und ich glaube schon, dass das so ein Lückenfüller gut sein kann oder so ein Startspiel oder auch vielleicht einfach so ein Absackerspiel, was du am Ende nochmal reinschiebst.
Genau. Auch das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, wo ich es anbringen wollte, so als Stadtspiel. Einfach um so in so einen Abend reinzustarten, wenn du vielleicht noch auf Leute wartest und so die ersten eingetrudelt sind für so einen Abend, dass du dann das nochmal auf den Tisch legst. Es ist für mich auf jeden Fall kein Wochenendspiel. Die Kategorie hatten wir ja auch mal irgendwie etabliert. Ja. Es ist für mich im Grunde ein Abendspiel, aber dann nur für 1 bis 2 Abende vielleicht. Oder halt, also in derselben Gruppe, immer davon ausgehend, dass wir gerade von derselben Gruppe reden. Ansonsten halt mal so ein für zwischendurch Spiel.
Ja, oder was wir ja auch schon gesagt haben, was wir uns ja auch gut vorstellen könnten, ist, dass wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie ein großes Kampagnenspiel gerade spielen, dass man so das Ding halt einfach mal vorneweg einschiebt, mal für eine Stunde so eine Episode. Einfach um ein bisschen reinzukommen, ein bisschen dabei noch ein bisschen leger zu quatschen. Dafür könnte ich es mir echt auch ganz gut vorstellen. Und das passt ja auch eigentlich ganz gut von der Spieldauer her, einfach in so einen Spieleabend reinzukommen.
Ja. Und man muss auch einfach sagen, also um jetzt mal diese Brücke zum Preis-Leistungs-Verhältnis zu schlagen, für 35 Euro finde ich, also die 35 Euro ist es in meinen Augen wert. Also sowohl vom Spielmaterial, halt mit dem Abstrich, dass diese Playerboards halt so ein bisschen seltsam sind, aber halt dem Preis geschuldet, aber so vom Content, vom Spielspaß her, also finde ich, ist es für mich komplett wert.
Ja, immer halt unter dem Aspekt, was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, dass man halt immer gucken muss, was soll's für ein Spiel sein. Es ist halt eben kein komplexer, kooperativer Dungeon-Crawler, den wir häufig sonst so auf dem Tisch haben, sondern eben wirklich ein Spiel, was du schnell runtergespielt hast, schnell auf den Tisch gebracht hast, leicht zugänglich, auch für so ein bisschen so ein Gateway-Game, sagt man ja auch, so ein bisschen so ein einsteigerfreundliches Spiel. Und da finde ich auch, dass es die 35 Euro auf jeden Fall wert ist, weil ja, du hast natürlich diesen Punkt mit Replayability und bei den Playerboards haben wir so ein bisschen ja rumgezackert auch, aber prinzipiell muss man ja schon sagen, dass, also wir würden es jetzt wahrscheinlich nicht nochmal spielen, es sei denn Frosted oder der Publisher bringt nochmal ein paar Erweiterungen mit dazu, da hätte ich schon Bock, das auf jeden Fall auszuprobieren, aber prinzipiell könnte ich mir natürlich vorstellen, jetzt irgendwie an einem Familienwochenende oder mit Family und Co. das Ding einfach mal auf den Tisch zu packen, weil es halt einfach so schnell auf dem Tisch ist und so schnell erklärt ist.
Ich gehe sogar einen Schritt weiter, also ich könnte es mir nicht nur vorstellen, es nochmal auf den Tisch zu bringen, wenn hier neue Bosse rauskommen, bin ich safe dafür, dass wir es nochmal auf den Tisch bringen. Gerade aufgrund der Erfahrung, die wir in unserem Spoiler-Teil besprochen haben.
Ja.
Also ja, das da würde ich unbedingt wissen, wie es läuft.
Ja, vielleicht noch ein abschließender Punkt von mir. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, wenn jetzt Wunschkonzert wäre, was sollten die vielleicht noch am Spiel ändern, wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte? Da haben wir ja auch schon ein paar Punkte gesagt. Einfach vielleicht so ein bisschen, ja, ein paar mehr Möglichkeiten noch, was die charakterspezifischen Sachen angeht. Vielleicht eine eigene Character-Ability, die man irgendwie einmal verwenden kann. Dass man vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit hat, seinen Charakter mehr über die verschiedenen Episoden hinweg zu upgraden. Ich glaube, das finde ich noch ganz cool, dass man vielleicht noch so die Möglichkeit hat, auch mal eine Karte aus seinem Deck zu discarden und zu verbrennen, die man einfach dann, um sein Deck auch noch zu verbessern. Das finde ich noch ganz cool. Und ja, und ich glaube, da werde ich dir wahrscheinlich ja, so ein bisschen vorwegnehmen, weil das auch wahrscheinlich was ist, was du dir wünschen würdest, einfach so ein bisschen vielleicht so eine, ich sag mal, zusammenhängende Story-Kampagne über verschiedene Bosse oder Episoden hinweg, wo du halt deinen Helden noch mehr upgraden kannst, wo du wirklich eine Metaprogression auch zwischen den Episoden hast. Das könnte ich mir hier bei dem Spiel tatsächlich auch über eine Erweiterung oder ähnliches auch ganz gut vorstellen, dass du einfach, sag ich mal, 5, 6 Episoden spielst am Stück und innerhalb dieser Episoden deinen Charakter aber nach wie vor immer wieder upgradest und die Bosse natürlich dann dementsprechend auch skalieren in der Schwierigkeit. Aber das würde ich mir vielleicht noch wünschen, vielleicht mit einem Story-Hinterbau. Das könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen, dass das ganz gut trägt. Gerade mit so einer einfachen, sag ich mal, Komplexität und einer Einsteigehürde, die es eben nicht gibt, könnte ich mir das echt gut vorstellen, halt eben gerade auch so ein bisschen im Familien- und Kinderspielbereich. Das habe ich noch nicht gefunden, so ein Spiel.
Ja, vor allen Dingen das, was du zum Schluss gesagt hast, halt dann nicht irgendwie eine eierlegende Wollmilchsau draus machen und nicht komplexer und komplizierter werden. Also mit dieser einfachen Mechanik weitermachen, ja. Halt nur so ein Story-Überbau, so ein Episoden-Überbau, ein Progression über die Episoden hinweg, das wäre halt perfekt. Weil dann hast du es immer noch mit der schnellen Auf-den-Tisch-Bringen-Situation. Du würdest das Save-Option in der Box würdest du nutzen oder könntest du nutzen und könntest halt wirklich ein längeres Spiel spielen. Das würde schon auch Bock machen. Da hätte ich Bock drauf, ja.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass das auch wirklich mit relativ wenigen Kniffen funktionieren würde und dass du gar nicht so viel dafür brauchst, um das möglich zu machen. Und du hast halt trotzdem noch die Option, das halt weiterhin als One-Shot zu spielen, was ja trotzdem nach wie vor möglich ist, auch wenn du so einen Story-Überbau hast oder einen Kampagnenbau.
Genau. Also du müsstest natürlich aufpassen, wenn du über fünf, sechs Kampagnen spielst, wo du dein Deck auch erweiterst, müssten ja auch die Bosse in der Schwierigkeit steigen, so dass es wahrscheinlich schwierig wäre, die dritte, vierte, fünfte Episode als Standalone One-Shot zu spielen. Wahrscheinlich schwierig, aber das müsste ja dann auch nicht sein. Man könnte ja auch tatsächlich einen Kampagnenmodus als Erweiterung bringen.
Ja.
Ja. Das wäre so, wenn ich mir was wünschen dürfte.
Da hast recht. Ja, dann würde ich sagen, mach mal einen Haken dran an One Hit Heroes, oder?
Genau, schließen wir es ab. Für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch das Spiel ein bisschen näher bringen, vielleicht euer Interesse wecken. Wenn ihr uns folgen wollt, findet ihr uns auf den gängigen Plattformen. Wir freuen uns über jegliche Kommentare, über Sterne, über Reviews. Ihr könnt gerne mit uns in Austausch treten. Der Discord-Link ist in unseren Shownotes vermerkt. Zusätzlich findet ihr uns auf Instagram auf koopkartell.official. Und ja, ihr könntet uns grundsätzlich auch eine E-Mail schreiben. Das ist jetzt auch in den letzten Wochen tatsächlich ein paar Mal passiert. Ich dachte immer, dass das passiert gar nicht mehr, aber es ist tatsächlich ein paar Mal passiert. E-Mail erreicht ihr uns koopkartell als ein Wort @gmx.de. Und damit überlasse ich dir dann die Abschlussworte.
Ja, ich kann auch wirklich einfach nur nochmal die Leute ermutigen, dazu zu uns auf den Discord-Server zu kommen. Wir haben wirklich so eine coole Community mittlerweile. Wir kratzen mittlerweile an den 100 Leuten auf dem Discord-Server. Für diejenigen, die sich vielleicht auch noch nicht mit Discord auskennen, das ist wirklich super easy. Googelt es einfach mal. Man kann sich da super schnell mit einer E-Mail-Adresse registrieren und dann einfach mit uns und auch mit Leuten aus der Community in den Austausch kommen. Wir teilen was, was wir gespielt haben mit Bildern. Wir teilen, was neu angekommen ist im Crowdfunding oder was neu gekauft wurde. Und da kriegt man immer wirklich ganz coole Ideen auch einfach mal von Spielen, die man vielleicht so noch nicht gehört hat. Und wir haben einfach eine super coole Community. Wir hatten jetzt gerade heute wieder den Fall, dass auch Leute miteinander sich, also Spiele angeboten werden und Spieleempfehlungen gegeben werden. Und das ist echt einfach ein super cooler Austausch. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wir können euch dazu nur ermutigen. Uns macht es extrem viel Spaß, mit euch einfach in den Austausch zu kommen. Und ja, kann da nur jeden zu ermutigen. Und wenn ihr dazu Fragen habt oder irgendwie eine Anleitung braucht, wie ihr da hinkommt, dann könnt ihr uns natürlich auch, wie Lars gerade schon gesagt hat, einfach eine E-Mail schreiben oder auf Instagram oder wo auch immer. Wir sind da auf jeden Fall auch bereit zu, da auch euch irgendwie eine kurze Erklärung zu geben, wie das funktioniert. Also da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Wie Lars schon gesagt hat, freuen wir uns natürlich, dass ihr wieder mit dabei wart heute und sagen dann bis zur nächsten Folge. Ciao.